kaufe ich ihm ab und habe Angst vor ihm, trotz dessen, dass er die gleiche Frisur hat wie seine Figur aus About a Boy. Das ist wirklich stark. Das muss man sagen. Ja. Die hohe Welt da draußen. Wir sind zurück. Heute mal auch zu dritt, wie schon letzte Woche. Nur wir haben Steven gegen Mo getauscht, der sich mal wieder die Ehre gegeben hat, von seiner Wolke herunterzuschweben und mit uns anzubandeln. Mm. Hier seine Weisheit in die Folge zu kotzen. Und das ist doch, da haben wir alle drauf gewartet. Das ist lange her, das letzte Mal. Und jetzt sind wir ja wieder on fire.
Das größte Comeback seit Oasis, mindestens.
Ah, danke, danke sehr, danke. Ja, ich hatte einfach schlicht Besseres zu tun, als mit euch Kackvögel über schlechtes
Das ist auf ein Level zu gemein jetzt.
Ja, eben. Nein. So ist das ja nicht. Ihr seid mir ja schon ans Herz gewachsen. So ist das ja gar nicht. Ich habe nur einfach viel zu tun. Ich habe gerade eine Ausstellung und ich bin ja ein bisschen komisch, was das angeht. Deswegen dauert das alles ewig. Und dann komme ich jeden Abend nach Hause und bin deprimiert, weil irgendwas nicht geklappt hat. Und dann dachte ich mir, wenn ich mit dieser Stimmung dann zu euch komme, dann habt ihr alle keinen Spaß mehr. Und dann...
Ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich richtig viel Spaß, weil sich dein Zorn ja vor allem gegen die Filme richtet.
Also ich kann dich beruhigen, auch heute hat einiges nicht geklappt. Also insofern.
Ah, sehr schön. Aber sag mal, ich mal gucken, ob das noch gerade, während wir ja aufnehmen, in deiner Story ist. Du hast ein Bild geteilt, das war blau mit so einem umgedrehtes Kreuz, Spiegellicht. Das hat mich total an Blue Velvet erinnert. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, das war ein Foto, das habe ich im Dunkeln aufgenommen mit einer Infrarotlampe, weil ich halt nicht so viel verraten will. Hm. Und das ist aus meiner neuen Reihe, die heißt Haut der Stadt. Und das sind halt Fotos, die tatsächlich angerichtet sind wie ein Kreuz und den Infrarotschein der Lampe siehst du auch unten rechts. Und zu dem Tag, an dem diese Folge hier läuft, werde ich das dann einfach nochmal in meine Story tun und dann könnt ihr da mal gucken gehen. Bin ich auch sehr stolz drauf, muss ich sagen. Das ist die erste Ausstellung, wo ich auch meine Fotosachen zeige.
Oh, cool.
Mhm. Nicht schlecht.
Aber jetzt bin ich ja wieder hier, um zu gucken, dass wir hier qualitativ mal ein bisschen was wegschieben an Filmen. Wir nähern uns mit großen Schritten dieser komischen Veranstaltung.
Sorry, aber ich muss kurz rein. Qualitativ was wegschieben, das hat doch Glenn Paul auch in Anyone But You gemacht.
Ja, super Übergang. Nehme ich. Ich nehme den direkt. Das ist ja jetzt kein Film, bei dem man sagen würde, ja, das ist was für Mo. Das ist halt Lieblingsfilm vom Berg. Ich glaube, er hat sich auch ein T-Shirt machen lassen. Ich weiß es nicht so genau.
Auf Nein, jeden Fall ist aber ja, ich habe ihn zweimal gesehen.
Du, zweimal. Also, aber jetzt kann ich nur noch sagen, es ist nur einmal mehr als ich, weil ich habe den tatsächlich auch gesehen. Ja. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Paula hat gesagt, ich will eine romantische Komödie gucken. Und das ist die einzige, die mir eingefallen ist, die frischer ist, also im Sinne von noch nicht 1000 Jahre alt und schon 100 Mal gesehen. Und weil ja viele sagen, die beiden haben da eine Chemistry, die man sich ansehen muss. Und Sydney Sweeney ist ja jetzt schon eine niedliche. Und Glenn Powell, dem wird ja auch nachgesagt, dass er so ein Sunnyboy ist. Also habe ich mir das angeguckt. Ich kann schon verstehen, wenn man den mag. Ich glaube, du mochtest den ja. Zweimal hast du den geguckt. Ja. Ich kann schon verstehen, dass man den mag.
Das war bei mir zweimal, weil ich hatte wirklich einmal, da war ich alleine irgendwie in der Sneak und da kam der und hatte ich den gesehen und dann habe ich den halt, als er dann mal on demand war, habe ich den halt mit meiner Frau einfach nochmal geguckt.
Ja, also ganz kurz gesagt, der Film ist genau das, was du erwartest, wenn du den anklickst. Warum man den so bescheuert, wo die Lüge hinfällt, nennen muss, wird sich mir nie erschließen. Aber da können wir ja dann auch nochmal bald eine Podcast-Folge wieder drüber machen. Hier ist es halt so, wir haben zwei verflucht gut aussehende Hauptcharaktere und die verfolgen wir auf einer quasi Safari durch ihr Leben, die es so nicht geben würde. In einem, kein Mensch, der normal funktioniert, funktioniert so wie die in dem Film. Mit der Familie, mit dem ganzen Shebang. Aber das ist charmant. Die machen da alle einen guten Job. Die sind hübsch anzusehen. Es gibt zwei, drei Szenen, die sind wirklich witzig. Also wenn Glenn Powell sich tatsächlich alle Klamotten vom Leib reißt und einen Berg runterwirft, weil er glaubt, er hat eine Spinne. Und wie lange Sidney Sweeney ihm auf den Sack guckt dabei, das fand ich schon sehr gewagt und witzig. Alles andere ist, ja, also der geht da.
Der australische Surfer-Dude ist auch super.
Ja, also die tun alle nicht weh. Das ist so ein, ich habe hier geschmunzelt und mehr wollte ich nicht. Und das war das, was Paula wollte und so haben wir das geguckt. Ob das jetzt einer ist, den man wirklich einmal im Jahr gucken kann, dass der mal irgendwann in diese heiligen Hallen aufkommt, aufgenommen wird, wie Vier Hochzeiten oder ein Todesfall zum Beispiel oder sowas, das glaube ich eher weniger. Aber die haben beide einen super Job gemacht. Das war okay. Mehr will ich da auch gar nicht zu sagen, weil ich muss euch dann nochmal schelten, wegen dem nächsten Film, den ich hier ganz kurz mitgebracht habe, und zwar A Killer's Game. Mir wurde von euch zugetragen, ihr habt jetzt in aller Breite darüber geredet. Ich habe das noch nicht gehört, ist ja der gläserne Podcast, also ich weiß noch nicht, was die Jungs gesagt haben zu diesem Film, den ich zum Abgrund kotzen finde. Also so eine Scheiße habe ich lange nicht mehr gesehen. Und wirklich... Ich habe das komplett falsch verstanden. Du, Sandro, hast den angeteasert für Steven. Guck dir mal, keine Ahnung, wie oft du das geschrieben hast im Text. Und dann dachte ich mir, na, das ist doch was. Und Paula, wisst ihr ja, entweder ruckzuck ist die Fresse dick oder was Romantisches ist. Also dachte ich nämlich den. Die Jungs haben darüber geschrieben, der scheint ja dann nicht ganz schlecht zu sein. So habe ich da euch das verkauft. Die Mecker, die ich gekriegt habe, die könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen bei dieser Scheiße. Also wirklich, das ist eine Explosion an Dummheit. Und vor allem, also das war mir gar nicht so bewusst, wie schrecklich sieht bitte Dave Bautista aus? Die ganze Zeit wollte ich weggucken, weil ich dachte, was ist denn mit dem passiert? Hat der irgendwie ein Spiegelei mit seiner Sonnenbräunercreme verwechselt oder was? Der sieht so doof aus. Die Tante, die früher die Mumie war, macht auch keinen richtig guten Job. J.J. Perry hat uns ja den hervorragenden Dayshift gebracht, ne? Ganz großer Film. Und dann danach glaube ich ja nichts mehr, immer nur Regisseur in zweiter Reihe, unter anderem bei so Knallern wie Back in Action, Blue Beetle, Murder Mystery, der Samariter. Also insofern, das ist so die Riege, wo dieser Film reinpasst. Wir konnten ihn nicht zu Ende gucken. Also ich kann mir gar kein richtiges Urteil erlauben, weil weiter als, ich glaube, Minute 55 sind wir nicht gekommen. Es ist einfach nicht auszuhalten, diese Scheiße.
Wenn ich Steven was pitche, Mo, da musst du auch drauf aufpassen.
Einfach das weghören, ne?
Ja, genau. Wenn du mir was pitcht, dann guckt doch Steven das auch nicht.
Aus Versehen. Ja, aber ich dachte halt, ja, vielleicht ist das wirklich was, weil ab und zu sagen wir dem Steven ja schon mal, jetzt musst du hier mal was gucken. Gut. Jetzt, wo ich das sage, wird mir gerade klar, dass wir auch vor kurzem erst gesagt haben, ein Film, den wir jetzt alle gucken wollen, das ist auch ein Klo und wir gucken ihn, weil er ein Klo ist und weil man darüber dann reden muss. Also insofern, vielleicht hätte ich tatsächlich gewarnt sein müssen.
Ah. Aber ich würde auch sagen, ich habe jetzt natürlich aufgrund dessen, dass ich diese Konstellation an Diskussionen bei uns kenne, habe ich diesen Film noch nicht geschaut. Und ich habe auch nicht so richtig Bock, den zu gucken.
Nein.
Also wie gesagt, aber... Ich weiß, dass Steven und Sandro sich manchmal und gerade in Bezug auf solche Filme auf irgendeiner Ebene treffen und wenn dann Mo wirklich sagt, nee, das ist absoluter Schrott, dann weiß ich irgendwie nicht, wie ich dazwischen stehen soll, aber ich kann euch alle da draußen beruhigen, es gibt auch den Gegenbeweis und es gab einen Film, den hat uns Mo gepitcht in unserem Bandchat, sagen wir ja immer, in unserem Podcast-Chat, wo er sehr begeistert war und da merkt man schon, okay, da scheint was dran zu sein. Dann kommt Sandro und sagt, ey, ich habe den geguckt, das ist ja der absolute Wahnsinn. Und ich habe den auch geguckt und muss auch sagen, großartig, wir werden heute noch drüber sprechen. Mhm. Also den Gegenbeweis treten wir heute noch an, das kann ich schon mal teasen.
Ja, so. Ja, schöner Tease. Ich habe mich jetzt in dieser Konstellation, wo er über Killer's Game redet und das ist so nix für euch, da muss ich mich an unser letztes Realtreffen zurückerinnern, wo ich vehement dagegen war, dass Steven einen Actionfilm anmacht und am Ende saß ich da und ich war der Einzige, dem er noch halbwegs gefallen hat. Was war denn das nochmal für einer?
The Night Comes For Us.
Ja, vom
Team. Indonesische genau. Klopper.
Ja, also bei Action, also es gibt so einen ganz kleinen Spot, da sind wir uns immer einig und ja.
Also es gibt die Filme, wo wir alle wirklich als Gruppe sagen, die sind gut und es gibt die Filme, wo wir alle als Gruppe sagen, die sind scheiße und dann trennt sich immer so die Hälfte und zur Hälfte. Es gibt ja oftmals zwei, die sagen gut und zwei, die sagen schrecklich und sowas. Insofern, wir haben ja immer alle dann für alle was dabei. Insofern, Ich habe halt jetzt einmal ins Klo gegriffen, dafür Mecker gekriegt, darf keine Filme mehr aussuchen.
Schön.
Ich habe eine kleine Perle dabei und witzigerweise habe ich den in der Sneak gesehen. Na gut, das ist ganz, was heißt witzigerweise, ist halt relativ üblich, ne? Filme, die du sonst nicht so anmachst, die dann in der Sneak kommen, die können dann schon mal irgendwie sowas sehr Besonderes sein. Auch so hier, der Film ist gerade natürlich ganz frisch, heißt Bird und ist von Andrea Arnold. Ist so ein kleiner, sehr, sehr durch und durch britischer Indie-Film. Lustig war auch so eine kleine Community-Aktion, weil meine 13. Sofa-Begleitung und ich waren eben in der Sneak zusammen mit Luisa und Martin. Liebe Grüße aus unserem Discord. Wir haben den zu viert gesehen. Und dieser Film ist, wie gesagt, eine BBC-Produktion, sehr, sehr britisch, spielt so irgendwo an der Küste, so in unmittelbarer Umgebung zu Schottland. Und dort geht es ins Milieu, und zwar ins Unterschichtenmilieu, ja, so Kleinkriminelle, die in ghettoartigen Blöcken wohnen, so jeden Tag um ihr Überleben kämpfen, kleine Kriminalitäten machen, Drogendeals, sich irgendwie durchschlagen, am Rande der Legalität, sehr, sehr arm alles und mit sehr, sehr abenteuerlichen Konstellationen von Familie und Freundschaft und sowas. Und wir haben in einer der Hauptrollen Barry Keoghan, den mögen wir alle, der ist von oben bis unten voll tätowiert und ist so ein richtiger Prolet. Und in seinen sehr jungen Jahren, ich glaube, der ist gerade irgendwie so um die 30, aber auch schon mindestens zwei- oder dreifacher Vater, glaube ich. Und er hat eine Tochter gespielt von Nikia Adams, die ist die Hauptperson, die spielt Bailey, die junge 12-Jährige, die wirklich gut ist. Also echt eine tolle Jungdarstellerin. Muss ich echt meinen Hut vorziehen. Die lebt eben in diesen prekären Verhältnissen auf. Die sind als wie in so einer Art besetzten Haus. Dort wohnen die. Dort ist sie mit ihrem Bruder zusammen. Und sie hat aber noch drei kleinere Geschwister, die bei ihrer Mutter leben, die halt getrennt ist. Ja, und in so einem kleinen Haus in ein paar hundert Meter weiter wohnt. Und das ist alles schwierig, ne, in zerrüttelten Verhältnissen aufgewacht, kein Geld, nix. Die versucht sich so ihre eigene Welt zu bauen, macht ganz viele Videos mit ihren Handys und die hat so einen kleinen, billigen, so einen Beamer, den sie ans Handy anschließen kann. Da guckt sie sich immer ihre eigenen gedrehten Handyvideos so an der Wand gebeamt an und so und schwelgt so ein bisschen Erinnerungen, träumt ein bisschen davon, aus diesem Leben mal auszubrechen. Und ihr Vater heiratet, ja, auch eine Blutjunge, die gerade schwanger ist und so, die sie nicht leiden kann. Und das ist so gerade das bestimmte Thema und sie rennt eben weg und versucht irgendwie damit klarzukommen und zu schauen, wo mit ihren Gefühlen hin. Und lernt den von Franz Rogowski gespielten, sehr, sehr spleenischen, seltsamen Typen namens Bird kennen. Und der taucht halt immer mal einfach auf und ist dann da und ist ganz komisch, aber irgendwie merkt sie, okay, der ist besonders und er braucht auch irgendwie trotzdem ein bisschen Zuwendung und Hilfe. Und gleichzeitig gibt er ihr auch irgendwie eine Art Aufgabe und Stabilität in ihrem unsicheren Leben. Also die tun sich gegenseitig ganz gut und er sucht halt nach seinen Eltern. Er scheint wohl viele Jahre weg gewesen zu sein, kommt jetzt zurück und sucht irgendwie seine Eltern. Sie hilft ihm und wir lernen halt viele andere Leute, die dort leben, auf diesem Weg dahin kennen. Und es gibt so ein paar Verwicklungen und sowas. Und das ist alles sehr, sehr spleenig, sehr speziell mit übelst krasser Wackelkamera gefilmt. Und am Anfang dachte ich, irgendwie gefällt mir das alles nicht. Und das wächst und wächst und wächst. Das wird immer besser. Die Figuren wachsen dir so ans Herz. Du kommst so mit denen in Kontakt auf einer emotionalen und gefühlvollen Ebene. Das ist richtig gut gemacht. Also es sind wenig Dialoge und vor allen Dingen Dialoge, die stattfinden, sind sehr belanglos. Aber du erfährst wahnsinnig viel über die Leute und wie sie, mit was sie kämpfen im Inneren und wie sie sich fühlen und was ihre Träume sind und so. Das ist wirklich echt gut gemacht. Barry Keoghan, richtig cool. Der hat irgendwann die Idee, wie kommt er an Geld und kauft sich irgend so eine Kröte, die so ein Drogensekret absondert und das ist halt echt immer witzig, wie der mit dieser Kröte zugange ist. Das ist wahnsinnig cool, als er irgendwie so seinen Junggesellenabschied feiert mit seinen Jungs da, die alle dort saufen und Party machen und dann alle aber zusammen von Coldplay Coldplay Yellow singen, damit die Kröte abschleimt. Das ist echt total witzig. Also es ist ein spleenischer, sehr, sehr besonderer Film, der ganz tolle Jungdarsteller hat und wirklich liebenswert durch und durch ist. Indie-mäßig, britisch, laut, obszön und trotzdem gefühlvoll. Bird kann man sich wirklich angucken. Empfehle ich.
Der ist ganz oben auf der Liste. Habe ich einen Trailer zufällig gesehen und dann dachte ich mir schon mit Barry und auch Franz und dann kurz einmal gegoogelt. Kritiken sind ja sehr, sehr wohlwollend. Ne? Wird als ein kleines Juwel von Cannes genannt. Also auch in Cannes machen sie, erkennen sie gute Filme. Was natürlich nicht heißt, dass sie die auszeichnen, aber sie erkennen gute Filme. Insofern, der ist ganz oben auf der Liste. Der wird noch geguckt.
Ja.
Klingt cool, schließe mich an. Nur die Wackelkamera macht mich immer ein bisschen fertig, aber
ja, aber man kommt rein. Ne? Und es hat Sinn. Also das trägt wirklich super dabei, dass du echt nah an den Figuren bist.
Ja, ja, es gibt einfach so Filme, weiß nicht, die Pusher-Filme von Rhythm oder Trainspotting und so, wo du das brauchst. Ne? Einfach auch um die Nervosität und das filmische Mittel, das ist schon okay. Diese Folge hier steht ja auch so ein bisschen unter dem großen Druck, den Mo uns aufgebaut hat, dass er mit uns nur eine Oscar-Folge macht, wenn wir auch jeden verfickten Beitrag geguckt haben.
Ja, so habe ich das ja nicht gesagt, weil dann würdest du ja wirklich alles gucken müssen, nur die relevanten, ne?
Naja, du hast schon betont, dass wir sehr viel, also dass wir uns mal ein bisschen ins Zeug legen dieses Jahr. Ihr werdet es anhand der besprochenen Titel dieser Folge merken, dass wir das auch ernst nehmen. Also noch gibt es Hoffnung, dass ihr eine Oscar-Folge bekommt. Ich habe nämlich zum Beispiel auch ein Juwel von Cannes mitgebracht. Und zwar ein unglaubliches CCL für Berg. Einen schwarz-weißen Erster Weltkriegs-Nachwehen-Film aus Dänemark. Es handelt sich um Das Mädchen mit der Nadel. Ein Drama von Magnus von Horn, der dieses Jahr nicht nur in Cannes aufgeführt wurde und auch bei den Globes nominiert war, sondern auch als dänischer Oscar-Anwärter für den internationalen Film ins Rennen geht, den er wahrscheinlich leider gegen Emilia Paris verlieren wird. Unberechtigterweise. denn es ist ein, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ein fantastischer Film, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich verbiete euch jetzt, auch dir, Berg, der das wahrscheinlich parallel gerade macht, die Wikipedia-Seite des Films aufzurufen. Denn da steht einfach im ersten Satz ein Spoiler, der dahingehend kein Spoiler ist, wenn ich dänischer Nationalbürger wäre, weil ich dann wahrscheinlich die Geschichte einfach kennen würde. Aber das bin ich nun mal nicht. Und deswegen kannte ich diese Geschichte nicht. Und als ich das dann während des Films erfahren habe, dass es sich hier um eine autobiografische Geschichte handelt, hat es mir die Schuhe ausgezogen. Das heißt, das ist ein Film, der dahingehend noch sehr lange nachgewirkt hat, weil ich mich auch intensiver im Nachgang mit der eigentlichen Geschichte befasst habe. Und die eigentliche Geschichte beginnt 1919 und handelt von Caroline, die in Kopenhagen ein sehr ja von Drama und Rückschlägen geplagtes Leben fristet. Ihr Mann war im Krieg, es gibt allerdings kein Lebenszeichen von ihm und es gibt auch kein Dokument, was seinen Tod belegt. Das heißt, sie bekommt auch keine Witwenrente, was im Prinzip das Todesurteil für Frauen in dieser Zeit war. Sie kann sich die Miete nicht mehr leisten, fliegt aus ihrer Wohnung, sie arbeitet in einer Textilfabrik, wird dann von ihrem Chef angefahren mehrfach, aber dann, das ist eigentlich so abstrus, dass man das sagt, tut sich dann doch ein Hoffnungsschimmer auf, weil eben jener Chef dann eine Affäre mit ihr eingeht und sie von ihm schwanger wird. Das heißt natürlich, vielleicht kommt sie aus dieser Situation raus, aber Pustekuchen, der lässt sie dann fallen und kündigt sie sogar, erkennt das Kind nicht an und da ist sie halt am absoluten Tiefpunkt. Ich sage jetzt einfach mal nicht, was es mit der Nadel auf sich hat. Das könnt ihr euch vielleicht denken. Die lernt dann eine Frau kennen, Dagmar, und die hilft ihr an einer gewissen Situation in ihrem Leben zu überleben. Und die arbeitet in einem Süßwarenladen. Und die beiden lernen sich kennen und verbringen miteinander Zeit. Und dann entwickelt sich eine Freundschaft. Und diese, ja, was ich dann halt, als sich dann irgendwann offenbart, was Dagmar da eigentlich macht und die Freundschaft von den beiden so ein bisschen ins Wanken gerät. Und als Caroline da so mit reingezogen wird und dann wird der Film immer, immer düsterer. Und um diese Person hier, von Trine Duiholm gespielt, sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche, um diese Dagmar, da geht es nämlich, wenn das ist eine, ja, müsst ihr selbst herausfinden, das sage ich jetzt einfach mal nicht, eine Person der zeitgenössischen Geschichte, der dänischen Geschichte, die man, wie gesagt, hier in Deutschland wahrscheinlich nicht kennt. Der Film beginnt, ich weiß, das benutze ich vielleicht gerade ein bisschen inflationär das Wort, aber schon sehr lynchig, weil du siehst halt am Anfang du hast eine sehr beunruhigende Tonspur, so ein Dröhnen, und dann siehst du verschiedene Gesichter, so fast schon Fratzen, die sich ineinander verzerren, und dann wird das so ganz exponistisch düster und du denkst dir so, wow, was ist das jetzt eigentlich für ein Film? Und ich wusste ja wirklich gar nicht, um was es geht. Und das hat mich, und das ist halt auch nicht so, dass das ein Foreshadowing für irgendwas ist. Das ist etwas, was dann später nochmal aufgegriffen wird. Aber hier geht es eher darum, dass der Vibe und die Stimmung des Films so ein bisschen vorgestellt wird. Und das ist wirklich sehr trostlos, wirklich sehr düster. Muss man mögen, sich das anzugucken, weil es halt auch sehr, sehr bestürzend ist. Aber es ist irgendwo am Ende des Tages, finde ich, ist es Magnus von Horn gelungen, hier trotzdem irgendwie so Hoffnung mit irgendwie rein zu verflechten und irgendwie auch ein bisschen Mitgefühl, auch ein bisschen so ein Glauben, dass es besser werden kann, weil Caroline schon eine Figur ist, die halt durch die Hölle geht, aber irgendwie immer sympathisch bleibt, auch wenn sie sehr naiv ist, aber irgendwie immer, ja, wie gesagt, noch Hoffnung hat und immer weitermacht. Und das ist irgendwie so ein sehr inspirierender Film, was das angeht. Beruht, wie gesagt, auf wahren Begebenheiten, ist manchmal sehr albtraumhaft, manchmal ist es aber auch recht schwarzhumorig, manchmal sehr locker, manchmal zieht sie die Schuhe aus. Ich kann euch den wirklich nur ans Herz legen, vor allem, weil er auch in einem unglaublich schön fotografierten Schwarz-Weiß daherkommt. Der Film ist aus der Zeit gefallen, aber das Thema ist halt nicht umsonst jetzt auch noch sehr, sehr universell, was da behandelt wird, so, wenn man hinter die Story an sich blickt. Ich fand es wahnsinnig interessant, kann euch den Film nur empfehlen, den gibt's aktuell bei Mubi zu sehen und vielleicht schafft das ja doch gegen Emilia Perez, wer weiß.
Also geguckt wird auf jeden Fall, denn ich kann ja keine Regel aufstellen, die ich dann selber breche. Ne?
Ist so.
Das geht ja nicht, weil das ist schon noch eine wichtige Kategorie. Die ist gerade in den letzten Jahren, glaube ich, wieder ein bisschen wichtiger geworden, weil da eben, ja, da sind die Filme bei, die sich so ein bisschen auch gegen die Masse durchsetzen und mit eigenen Ideen zeigen, dass man ja durchaus ein Publikumsliebling schaffen kann, sogar zum Teil. Also da habe ich tolle Sachen gesehen. Mehr als auf der Hauptliste, aber da kommen wir dann ja zu, wenn wir unsere Folge machen. Also der wird auf jeden Fall geguckt. Ja, ja, ja. Du sagst ja gerade Mubi. Mubi hatten wir vorhin das Thema. Also wenn auch das Angebot weg ist, kann man Mubi offensichtlich immer noch für 7 Tage gucken. Frei. Und da das nicht der einzige Film ist, den wir hier von Mubi haben heute, sei das schon mal vorausgeschickt. Also wenn ihr in der Lage seid, nochmal Mubi abzuschließen, macht das. Da sind ein paar Filme, die wirklich brandaktuell da laufen. Die Filme sind alle noch nicht alt. Die laufen da sonst nirgends. Also insofern, sich die 7 Tage dazu holen, schadet ja sowieso nicht. Ne?
Ja, aber auch so, wo wir gerade über die Kategorie bester ausländischer Film bei den Oscars reden, ne, da ist ja einiges Abgefahrenes auch dieses Jahr wieder, was halt dafür spricht, dass diese Kategorie sehr besonders ist. Wir haben da ja auch dann dieses Jahr einen Animationsfilm drin aus Lettland, ne, Flow, der ja auch dadurch wieder auch mehrere Chancen bekommt. Also das ist schon echt cool, was da so abgeht in dieser Kategorie und auch, sag mal, vor allen Dingen mit diesem besonderen Startschuss, als was damals mit Parasite eben war, dass der bester Film und bester ausländischer Film damals geworden ist, hat ja auch dann irgendwie schon mal so eine neue Ära da eingeleitet, das, was die Bedeutsamkeit auch angeht.
Ja, und hatte also gerade diese Entscheidung, die hatte tatsächlich eine Bedeutsamkeit, weil das auch immer noch ein Film ist, über den man reden kann. Gut. Ja. Wir machen hier schon wieder ein Foreshadowing für unsere schreckliche Oscar-Folge, wenn sie
ein Foreshadowing auf die bester Film, bester ausländischer Film Auszeichnung für Emilia Perez war das wohl gerade.
Ja. Naja, aber du hast ja erwähnt, Mubi, ja, kommt uns ja ganz gut zu Passe bei diesen Filmen, die eben relevant gerade auch sind und eben hat ja auch viel zu bieten. Und wir haben ja heute einige am Start, haben wir ja letzte Woche, als wir mit Steven unterwegs waren, ja auch schon mal erzählt, dass wir da heute ein bisschen mehr drüber reden werden, weil wir ja ein paar davon gesehen haben. Ich kann auch einen mal nachliefern, den hatte ich auch schon länger mal auf der Liste, habe ich jetzt mal wieder entdeckt, gesehen, dass der bei Mubi ist. Und zwar den Film Queen of Earth. Ein sehr, sehr frühes Werk in der Filmografie von Elizabeth Moss. Deswegen wollte ich den eigentlich immer mal gucken. Von Alex Perry Ross, ein australischer Film, der noch sehr indie-mäßig ist und sie ist da ja auch noch ziemlich jung, als sie den gespielt hat. Der Film ist, jetzt muss ich kurz gucken, aus welchem Jahr der war. Der ist aus 2015 und ist ein sehr, sehr limitierter Film, geringes Budget und erzählt von einer Frau, gespielt von Elizabeth Moss, die sich am Anfang des Films von ihrem Freund trennt. Es gab eine relativ große emotionale Abhängigkeit zu ihm, weil ihr eigenes Leben halt nicht sehr stabil ist. Sie war immer im Schatten ihres Vaters, der so eine große Nummer in der Kunstszene ist und sie war bei ihm angestellt, hat sozusagen seine Werke kuratiert für Ausstellungen und so diese ganze Assistenz gemacht und er ist eben kürzlich an Krebsleiden gestorben, was sie sehr mitgenommen hat und dann so ein bisschen auch ihre persönliche Existenz hinterfragt hat und dann als die Beziehung danach noch in die Brüche geht, gerät halt irgendwie alles für sie aus den Fugen und sie zieht sich zurück in ein Haus an einem See, was ihr den Eltern ihrer besten Freundin gehört, wo das Verhältnis auch nicht so ganz lupenrein war und wir sehen quasi ihren Aufenthalt, wie sie eben diesen Schmerz verarbeitet in diesem Haus, zusammen mit ihrer Freundin, die da auch da ist und das Ganze wird gegenübergestellt mit einer ähnlichen Situation ein Jahr vorher. Da war sie nämlich auch schon in diesem Haus. Da ging es aber nicht, ihr ging es da super. Da hat sie nämlich eben jeden Freund, mit der dann am Anfang mit ihr Schluss macht, gerade kennengelernt und hat ihn dort mit hingeschleppt, obwohl ihre Freundin damals richtig persönlich am Arsch war und sie gebraucht hat und dann das Ganze davon überschattet wurde, dass sie eben dann diesen neuen Freund auf einmal mitgeschleppt hat. Und jetzt sehen wir quasi ein Jahr später das Ganze umgedreht, dass es ihr schlecht geht und ihre Freundin geht es eigentlich super. Und dann sehen wir das immer gegeneinander geschnitten. Wie war das Verhältnis damals? Wie ist es heute, ein Jahr später? Und wie haben sich die Lebensentwürfe der beiden Frauen geändert? Und das ist interessant, das ist sehr dialoglastig und hat vor allen Dingen dann seine Stärken, wenn die beiden wirklich mal sich intensiv hinsetzen und über ihre Beziehung in ihrem Leben so reden. Also das macht so ein bisschen die Magie aus. Trotzdem ist es ein sehr, sehr roher Film, der, wie gesagt, kein hohes Budget hat, deswegen auch jetzt nicht gerade eine wahnsinnig ausläufige Handlung hat. Aber man kann sich das ruhig mal angucken. Vor allen Dingen schauspielerisch ist das sehr, sehr sehenswert. Die Freundin wird gespielt von Catherine Waterston, die ich auch sehr, sehr gerne sehe. Von daher, diese beiden Frauen machen da schon viel aus, dass man sich diesen Film gut angucken kann. Queen of Earth kann man schon empfehlen, wenn man da ein Faible für hat, aber man darf jetzt nichts groß Ausuferndes erwarten.
Mhm. Ja, das ist immer schwierig. Man darf nichts Ausuferndes erwarten, sagt der Mann nach 8 Minuten. Was sagt uns das? Hat er jetzt den ganzen Film erzählt?
Es gibt halt so Filme, die lassen sich schwer komprimieren. Das, ne?
Ja, 4 Minuten.
Ich verstehe
vier
das.
4 Minuten, ja.
Ich verstehe das. Ja, hat sich aber angefühlt wie 8. Ist das bei dem Film auch so?
Nein. Und meine Einleitung war sogar noch Mubi. Also,
ja, das ist. Das muss man ja sagen. Also, von der Stange kriegst du bei Mubi nichts. Das soll ja auch so sein. Wir müssen uns ja selber auch wieder fordern, weil wir gucken halt eben auch Schrott. Und das muss sich ja irgendwie so ein bisschen ausgleichen, ne?
Eben. Jetzt bin ich nämlich auch mal gespannt. Ich mache jetzt einfach mal so einen Querverweis, weil Elizabeth Moss war ja Hauptdarstellerin
in
Der Unsichtbare.
Sehr gut.
Ein Film, den viele mochten. Ich nicht so. Berg gehörte natürlich dazu. Mo natürlich auch. Ja? Es war damals wohl auch irgendwie Teil die Universal Monster sollten ja alle mal in einem Dark Universe auftreten, wurde groß angekündigt. Wir wissen alle, was damit nach die Mumie passiert ist. Der Kompromiss war irgendwie, dass Lee Whannell so ein bisschen ein paar Kröten noch bekommen hat, was sich das Studio gerade noch getraut hat und gesagt, hier, mach mal den Unsichtbaren. Wir müssen die Serie nicht an die große Glocke hängen, dass wir hier vielleicht doch ein heimliches Franchise aufbauen. Und zack, der Unsichtbare hat irgendwie 130 Millionen eingespielt, obwohl der nichts gekostet hat. Und alle warten nur darauf, wann kommt das nächste Universal-Monster um die Ecke. Und jetzt ist es passiert. Auch wieder mit Lee Whannell am Start, von dem ich übrigens den Film Upgrade unglaublich gut finde. Nur mal so kurz am Rande. Und er bringt uns den Wolfman vorbei. So, und jetzt ist ja das Folgende. Wir hatten ja letztens schon drüber gesprochen. Damit bin ich ja noch gar nicht vertraut. Ich habe quasi, weiß ich nicht, 3 Werwolf-Filme gesehen oder sowas. Aber ich, Mo muss mich erstmal wieder zu einem Special herausfordern, dass ich das alles nachhole. Und dementsprechend war das jetzt für mich auch gar nicht so, ich wusste nicht so richtig, was erwarten sollte, weil ich bin kein großer Fan von Werwolf-Filmen. Ich habe aber auch nichts dagegen. Es ist so, ich habe jetzt gedacht, ist das jetzt, das ist wahrscheinlich jetzt ein moderner Anstrich, so wie ja auch der unsichtbare moderne Anstrich für eben nun mal den Unsichtbaren war. Und das ist es tatsächlich. Es ist ein doch etwas artifiziellerer Horrorfilm. Also es ist kein so Blumhouse-Jumpscare-Müll, den man hier vorgesetzt bekommt, sondern es ist schon durchaus, es geht stilistisch schon doch eher auch in die Richtung von der Unsichtbare. Das heißt, psychologischer Horror steht hier im Mittelpunkt und auch ja, diese begrenzte Setting, es spielt wieder eine Rolle und eben auch so ein naja, dramatische Figurenkonstellation untereinander. Hier ist es halt eine kleine Familie, die im Mittelpunkt steht und ansonsten durch diese dieses Symbol des Wolfman, ne, das, was der Werwolf halt als Figur mit sich bringt, das Animalische, die Verwandlung, alles, was dahinter steht, wird hier eben eine sehr intime Geschichte erzählt. Mo, ja. Du bist ja ein großer Werwolf-Fan, also generell ja. Bist du ja ein großer Fan von Universal-Monstern. Wie bist denn du an den Film rangegangen und was sagst du am Ende über das, was du bekommen hast?
Ja, wie bin ich da rangegangen? Er wurde angekündigt. Ich habe versucht, keine Trailer zu sehen, weil die machen es einem dann ganz schnell kaputt. Dann spielt ja die junge Dame, die mir bei Ozark so ans Herz gewachsen ist damit.
Julia Garner.
Danke. Und ja, es ist auf jeden Fall zwiegespalten. Das sage ich gleich. Ich mochte die Mumie damals sogar für das, was sie sein wollte. Ich habe sie halt nicht als Startschuss für irgendwas gesehen oder so, sondern einfach, ich fand die... Die war für einen Sommerblockbuster war die okay. Ich weiß gar nicht so genau, warum die so viel Schelte gekriegt hat, ehrlich gesagt. Was ich natürlich komplett überflüssig fand damals schon, war halt gleich den Querverweis zu setzen auf irgendwas, was dann kommt, was dann nicht kommt. Also so Jekyll und Hyde etc. Und so. Lee Whannell, seinen Unsichtbaren, mochte ich auch sehr gerne, tatsächlich. Und zwar, weil der die alte Geschichte genommen hat und hat nichts übrig gelassen, außer dass einer unsichtbar ist. Und hat das dann in eine Zeit getan, in unsere Zeit und was gibt es für Möglichkeiten und so. Und sowas habe ich mir halt eben jetzt von Wolfman auch erhofft. Es wird jetzt so lapidar gesagt, das ist eine Neuverfilmung von der Wolfsmensch von 41. Das ist natürlich Quatsch. Also auch die beiden haben nichts miteinander zu tun, könnten nicht weiter voneinander entfernt sein, als es überhaupt geht. Was ich bekommen habe, ist leider etwas enttäuschender, als ich erhofft hatte. Ich wollte einen Spin haben, ich wollte einen Twist haben, ich wollte, dass er sich was traut, weil ich finde schon, dass er das beim Unsichtbaren gemacht hat. Und hier ist es oftmals so, ich finde, also erstmal die Chemie zwischen den Hauptpersonen, die hier mitspielen, und es sind ja wirklich sehr überschaubare Mengen an Menschen, die hier mitspielen. Das heißt, die Hauptpersonen müssen das schon tragen, die müssen irgendwie funkeln und sowas, und das tun sie alle nicht. Weder Julia Garner noch der Typ, dessen Namen ich mir nicht mal drauf schaffen wollte als Wolf.
Christopher Abbott.
Ich mochte die nicht. In ihrer ganzen Darstellung hier mochte ich die nicht. Dann fällt der auch relativ schnell in das Fettnäpfchen des Vorhersehbaren. Also es gibt so viele Stellen, bei denen du, und das war eben beim Unsichtbaren anders. Das liegt natürlich auch in der Natur der Sache. Jemand, den du nicht siehst, dann weißt du auch nicht, wann der kommt und wie der attackiert. Das ist hier natürlich so. Es gibt zugleich relativ am Anfang, anders, wenn sie dann mal so weit sind, dass sie überhaupt irgendwie mal in die Wälder fahren, dann gibt es eine Szene, wo du weißt, ah ja, alles klar. Und du weißt das, obwohl du eigentlich nichts weißt. Die sitzen im Auto, die fahren und du weißt, jetzt passiert Folgendes und das passiert dann auch. Und das ist sowas, das mag ich immer nicht. Insofern war ich leider ganz am Ende, muss ich sagen, ein Film, der es exakt schafft, auf 90 Minuten zu kommen, ist immer schon, das ist immer schon kein gutes Signal. Also 90 Minuten.
Frag mal Steven. Also
ja, das ist so der ZDF. Ja, Steven. Frag mal Steven und die DVD-Sammlung von seinem seltsamen Chef. Ganz genau. nee. Also es wird zwar gesagt, der ist 103 Minuten, ist aber nicht, weil der hat über 10 Minuten, warum auch immer, einen Abspann. Also der ist 90 Minuten lang. Ich mochte den nicht. Ne, ich mochte den nicht. Also er macht mir für einen Werwolf-Film zu wenig. Er traut sich auch zu wenig. Er hat ein paar gute Ideen und er hat auch ein paar Body-Horror-Teile, die schon gut aussehen. Aber für das, was ich von einem Werwolf-Film erwarte, bin ich enttäuscht worden. Dafür war da nicht genug von.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen der springende Punkt. Ich habe ja für das, du sagtest gerade, für das, was ich von einem Werwolf-Film erwarte, die Erwartung hatte ich halt einfach nicht, weil ich so unvorbelastet von diesem Genre bin, dass ich einfach, ich kenne natürlich die Trademarks und ich weiß, dass die Verwandlung eine wichtige Rolle spielt und ich weiß auch, wie man die umbringen kann und so diese typischen. Mhm. Und der Film umschifft das ganze Jahr. Es wirkt fast so, als hätte Lee Whannell gesagt, würde gerne noch einen Film machen und das Studio hat gesagt, das muss jetzt aber das Wolfsvieh sein, weil wir müssen jetzt diese ganzen Monster mal langsam so durchnudeln. Und er hat gesagt, ja, mein Gott, da mache ich halt den Wolfsmann. Aber eigentlich erzählt er gar nicht, es ist kein Werwolffilm, wie du schon sagst. Und ich fand das in der Hinsicht eigentlich sogar ganz gut, weil ich hatte gar keinen Bock auf einen Werwolffilm. Und deswegen wurde ich ja positiv überrascht. Mal ganz kurz noch, es geht eigentlich darum, dass es gibt hier ein zwiegespaltenes Verhältnis zwischen der Hauptfigur und seinem Vater. Man sieht am Anfang eine Szene, wo er noch ganz klein ist und mit seinem Vater jagen ist und da kommt schon so eine Werwolfsfigur. Geiler erster Auftritt übrigens, fand ich cool gemacht. Dann springen wir in die Zukunft. Er ist dann schon erwachsen, hat eine Tochter, mit der kann er sich natürlich super verstehen und die Motivation ist halt auch ziemlich simpel. Ich will nicht so böser Vater werden, wie mein Vater zu mir war. So. Zu seiner Frau allerdings hat er ein schlechtes Verhältnis und dann kommt irgendwann so ein Brief, dass sein Vater irgendwie für tot erklärt muss und da trifft sich's doch, dass er mit seiner Family in den Wald düsen muss, da wo sein Vater gewohnt hat und da müssen die dann quasi sich um das Erbe kümmern und das ist eigentlich alles und dann sind die dort in dieser Cabin in the Wood und da spielt sich dann dieses Familiendrama ab, weil er wird am Anfang von halt einer Wolfsfigur irgendwie angegriffen und dann beginnt die Transformation. Aber die passiert eben nicht so, oh guck mal Vollmond, zack, sondern das ist eigentlich ein ganz, ganz schleichender Prozess. Und ich finde die Art und Weise, wie die Verwandlung stattfindet, finde ich schon sehr kreativ. Also gerade was der Film auch mit Sound macht, da werden so Ticken von Uhren, wird plötzlich immer lauter. Und dann denkst du dir so, und er kann nicht mehr so richtig reden, weil eben seine Stimmbänder eben auch genau wie seine ganze Muskulatur unter dieser Verwandlung leiden. Und dann kommt dann irgendwann nur noch ein geschwollenes Zeugs raus. Und da hast du richtig Mitleid mit ihm. Und dann siehst du auch manchmal so aus der Perspektive, wie er die Welt wahrnimmt. Am Anfang sind das alles noch so wie Echolote und Schatten und irgendwann sieht die Umgebung ganz, ganz gruselig aus. Und das gipfelt in meiner Lieblingsszene des Films, wo er so ein ganz lautes Stampfen hört. Das klingt so, als würde eine Stampede durch sein Wohnzimmer rasen und dann guckt er überall und dann ist das so eine kleine, also keine kleine, ist schon so eine Spinne, die in der Ecke des Hauses sitzt und er nimmt das aber so wahr, so laut wahr. Und das finde ich einfach so cool gemacht. Also diese Transformation, sich so hinzuziehen, das fand ich schon echt, hat immer wieder originelle Einfälle, wo der Film eben nicht originell ist, was man dann aus dem Szenario macht. Okay, da ist ein Wesen, wir hauen ab, mal gehen wir aufs Gewächshaus, mal gehen wir ins Auto, dann gehen wir wieder raus aus dem Auto, wir versuchen in die Scheune zu kommen. Da kommt halt nicht mehr so viel dazu. Und das ist so ein bisschen schade, dass der Film hätte auch in 60 Minuten erzählt werden können. Das ist so ein bisschen.
Er spielt es halt sehr sicher. Das ist die sichere Karte.
Genau.
Und dieses Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Ich habe schon verstanden, und das versteht man halt eben nach einer gewissen Zeit, das wird hier kein Blutspektakel, weil dafür sind auch einfach viel zu wenig Leute involviert. Und wenn man das erstmal zulässt und auch, ja, ich bin total bei dir. Also es gibt auch so ein paar Kameraeinstellungen, die fand ich super. Der Soundtrack ist super, also so das Soundgefühl ist super. Und wie gesagt, die Buddy-Horror-Momente seiner Verwandlung.
Die Fingernägel, ne? Super. Ja, also die Fingernägel, die sich durch die Fingernägel geschoben haben. Oh, das geht gar nicht so.
Alleine, dass er da wirklich der Erste ist, der versucht, dass sein Werwolf noch reden kann. Und damit ist er der Erste. So, das ist bei den anderen eher nicht so, ne? Weiß jetzt gar nicht, ob das bei dem 41er so war. Aber normalerweise ist das ja eben nicht so. Und insofern, das habe ich alles verstanden. Aber am Ende lässt der mich dann halt eben dann etwas underwhelmed zurück, weil er halt wirklich von einer bestimmten Minute an auf etwas hinausläuft, von dem du weißt, dass das genau so passiert. Variation in, es wird vielleicht noch ein Nachbar mehr gekillt auf dem Weg dahin, als man erwartet, oder einer weniger oder wie auch immer. Aber ansonsten ist das ziemlich genau das. Genau. Die B-Charaktere, die wir hier eingeführt bekommen, von denen wissen wir am Anfang schon, die brauchen hinterher keine Schuhe mehr. Und die Personen, die wir am Anfang kennenlernen, die wichtigsten in seinem Leben, denen wird nichts passieren. Das ist so klar wie Klößchenbrühe. Du musst es halt ein bisschen schöner machen.
Da geht er mir ab. Ein radikal modernisierter Werwolf-Film. Und ich würde tatsächlich sogar sagen, also weil der ja auch von der Story ist es eigentlich fast die Fliege, ne? So eher als ein klassischer Werwolf-Film. Diese langsame, immer stetigere Verwandlung, bis halt nichts mehr von den Menschen übrig ist. Es könnte Berg gefallen. Ich glaube, das ist so eine Art von Horrorfilm, der eher so auf psychologische und auf diese Transformation setzt. Das könnte was für dich sein.
Ja, also ich habe auch seit dem ersten Trailer durchaus Interesse dran, den zu gucken, werde ich auch, wenn ich dann nochmal rankomme, mir den reinziehen. Das denke ich auch.
Sieh mal.
Ja. Judy, ich mache mit Mubi weiter. Da habe ich einen Film entdeckt, den ich schon seit der rausgekommen ist auf meiner Watchlist habe. Eine A24-Produktion, und zwar heißt der The Humans. Und ich hatte natürlich seitdem schon Ausschau gehalten, der ist aber in Deutschland nie synchronisiert erschienen. Das mag verschiedene Gründe haben. Es ist ein sehr, sehr kleiner Film, der auch sehr speziell ist, und das liegt vor allen Dingen daran, dass es die filmische Adaption eines Broadway-Bühnenstücks ist. Und der hat aber sehr, sehr viele Sachen, die wir alle gerne mögen. Zum einen ist es ein Kammerspiel, weil es nur in einer Wohnung spielt. Die Story ist, dass ein Pärchen, und zwar gespielt von Beanie Feldstein, das ist ja die Schwester von Jonah Hill, die zusammen ist mit Steven Yeun. Die ziehen in eine Wohnung im Chinatown-Viertel in New York. Die Wohnung liegt im Überflutungsbereich und ist auch entsprechend gezeichnet. Die Wohnung ist unsaniert, die ist wirklich ein absolutes Drecksloch. Überall, Wasserschäden, die nie nur so grob überpinselt wurden. Alles ist marode, baufällig, es ist laut, es ist dreckig. Die Nachbarn führen ihr Eigenleben dort. Alles funktioniert nur so mittel. Überall sind hässliche Rohre durch die Wohnung, die so ein bisschen angepinselt sind bloß. Also das ist kein besonders schöner Ort, aber die beiden sind in ihrer jungen Beziehung sehr froh, in New York eine Wohnung gefunden zu haben, die einigermaßen bezahlbar ist. Und wir erleben sie dann zum Zeitpunkt des Films bei Thanksgiving, und sie laden ihre Familie ein, die zum ersten Mal diese Wohnung sieht. Ihr Vater wird gespielt von den wunderbaren Richard Jenkins, den wir alle auch lieben. Und die Mutter, das ist jetzt der Clou des Films, wird gespielt von Jane Hudishell, die schon im Bühnenstück die Mutter gespielt hat und auch dafür mit dem Tony Award ausgezeichnet wurde. Komplettiert wird das Ganze noch durch die Schwester, gespielt von Amy Schumer. Und noch die Oma, die demente Oma, die auch mit dorthin geschliffen wird, wird gespielt von June Squibb. Das ist das Ensemble in dieser, wie gesagt, Theaterstück-Adaption. Das merken wir in jeder Einstellung, dass das also kein Filmdrehbuch ist, sondern einfach eine Geschichte, die du auch gut auf eine Bühne bringen kannst, ob des geringen Settings. Was berechtigt jetzt, das Ganze zu einem Film zu machen? Das kann ich euch sagen, weil ich weiß es zwar nicht, aber ich glaube, im Theaterstück kann man das nicht machen. Die Wohnung ist der Protagonist des Films. Die Wohnung spiegelt mit ihrem Zustand zu jedem Zeitpunkt die psychische Verfassung der Menschen und der Konflikte zwischen diesen Menschen untereinander wider. Ja, im Verlauf des Films passieren andauernd irgendwelche Sachen in dieser Wohnung. Es gibt komische Geräusche, Sachen fallen von der Wand, Glühbirnen geben plötzlich den Geist auf, Gänge sind viel zu eng, um hindurchzugehen. Also das ist cool und das mögen wir, wenn der Drehort zum Protagonisten wird. Und das funktioniert hier wahnsinnig gut. Also vor allen Dingen gibt es eine extrem eindrucksvolle Situation ganz am Ende des Films, wo die Kamera rauszoomt, fast alle Glühbirnen sind schon kaputt gegangen und du siehst eigentlich nur, das ist eine Maisonette-Wohnung, du siehst dann quasi von außen das Set und du siehst halt oben und unten die Etage und die sind beide schon schwarz und du siehst nur ganz hinten am Ende des Gangs eine offene Tür, wo Licht reinkommt. Das ist ein unglaublich guter Shot. Also das ist schon cool. An sich, die Dialoge zwischen den Figuren sind relativ belanglos. Es ist normales Familiengeplänke mit typisch passiv-aggressiven Anschuldigungen und Vorwürfen und hättest du doch mal das und was willst du mit deinem Leben so anfangen? Und man merkt auch, ja, der Freund ist noch nicht so richtig in diese Familie integriert. Die sehen den alle so halb zum ersten Mal. Mit dem Geld ist es knapp. Die Eltern haben auch mit verschiedenen Sachen zu beißen. Krankheit spielt eine Rolle. Also die ganz normalen, vielschichtigen Probleme in einer Familie, die so in dieser Konstellation zusammenkommt. Das ist, wie gesagt, interessant, hat aber auch seine Längen, das gebe ich zu. Deswegen war ich nicht über die Maßen begeistert davon, aber ich gebe ganz dicke Props raus an die schauspielerische Leistung von allen. Und wie gesagt, die Wohnung ist wahnsinnig gut in Szene gesetzt und trägt halt viel tiefenpsychologisch zu dem, was wir da sehen, bei. Deswegen ist es schon eine Empfehlung wert. Den einen wird es besser gefallen, den anderen wird es weniger gefallen. Ich bin, glaube ich, irgendwo so dazwischen. Ich fand ihn ganz solide. Aber es ist natürlich jetzt für mich jetzt nicht so ein Überfilm gewesen. Aber der ist was Besonderes, das merkt man. The Humans auf Mubi zu sehen.
Ja, also ich habe den gesehen und ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass das Haus so eine Rolle spielt. Woran ich mich erinnert habe, gerade ist Richard Jenkins, sogar Amy Schumer, muss man sagen. Und dann das übliche, alle kommen zu Thanksgiving und offenbaren sich. Die gehen einem alle auf den Sack, weil alle irgendwie eine Macke haben. Und ja, so ist das halt. Wenn du Familien zusammenbringst und dann immer noch den armen Neuen mit reinschleppst, was ja der Freund von ihr ist, das ist halt so quasi der Neue, bei dem man sich fragt, wollen wir den mit aufs Foto lassen? Vielleicht ist er nächstes Jahr kein Thema mehr. Oder sowas. Dann die Mutter, die, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, die ist schon nicht mehr ganz bei sich, ne?
Die Oma.
Ja, die Oma ist dement. Ja, so.
Die ist richtig weg.
Ich fand den damals charmant. Ich wusste auch gar nichts darüber. Jetzt, ich höre das jetzt vom ersten Mal von dir, dass das ein Broadway-Ding macht auf einmal total Sinn. Also kann ich mir auf einer Bühne, im Theater, kann ich mir das super vorstellen, weil das halt eben, das ist quasi Dauerdialog, der dir vor Augen führt, dass wenn die Familie so zusammenkommt und alle haben ihr Päckchen oder sowas und dann ist die Lebenssituation der einzelnen Leute halt eben auch noch schwierig, weil die sich untereinander auch nicht alle so grün sind. Die eine hat doch einen religiösen Tick, wenn ich das noch so richtig weiß. Irgendwie, oder war auf jeden Fall sehr religiöser als alle anderen und da wurde damit aufgezogen, solche Sachen. Also die Biestigkeiten innerhalb einer Familie. Wenn man sowas mag, dann ist das, aber so richtig präsent ist der mir nicht mehr. Ich mochte nur, also Richard Jenkins ist einfach eine Bank.
Ja.
Also,
ja.
Ich könnte jetzt aus dem Stand nicht mal einen schlechten Film sagen, wo der mitgemacht hat.
Nee. Sehr, sehr guter Typ. Und doch, wie gesagt,
warte, ja, war der nicht in irgendeinem Marvel-Film?
Ja, der dann ist auch Jahre? Der gut.
Okay, ich glaube, es war Morbius oder sowas.
Aber ja, wenn man sich so mal ein bisschen mit beschäftigt, wie diese Wohnung in diesen Film eingesetzt wird, was man sicherlich im Theaterstück nicht ganz so gut machen kann, ist schon gut. Also da lohnt sich diese Adaption auf die Filmleinwand.
Ja, war doch am Ende, glaube ich, noch so, dass der alles klar. Verrat ja noch was, ist auch egal. Aber ja, das ist so die Art Film, bei der man sich immer sagt, warum trefft ihr euch eigentlich alle noch? Einer der Gründe, warum ich keine Familientreffen mache.
Ja, also Richard Jenkins kann ich unterstreichen. Der war im großartigen Kong Skull Island zum Beispiel. Ja, also großartiger, ja, finde ich wirklich ein großartiger Film.
Eine Bank.
Ja, genau.
Und wie gesagt, also auch ob das, wie gesagt, relativ unspektakulären Verlauf ist, weil wie gesagt, wir sehen einfach nur Leuten dabei zu, wie sie so ihre kleinen Sachen austragen, kriegt Richard Jenkins am Ende des Films auch nochmal wirklich viel Raum und spielt da für so einen unscheinbaren Film eine ganz schön krass emotionale Szene, so mit sich selber. Das ist schon
das ist das, was ich meinte, ne? Ziemlich am Ende raus, ne? Ja.
Das ist schon ordentlich.
Und wie gesagt, Richard Jenkins hat sich in meinen Kopf gefressen. Schaut euch nur die ersten Folgen von Six Feet Under an. Dann, also die erste Staffel Six Feet Under, die könnt ihr so weglutschen. Wenn ihr nicht weitergucken wollt danach, weil er weniger oft auftritt, dann ist das auch fein. Aber die erste Staffel, wo er immer wieder aufploppt, obwohl tot als Geist, ist einfach der Hammer, wie der redet, was der sagt und so. Ey, geil.
Also Richard Jenkins, wenn man da mal die Wikipedia-Seite da aufmacht, man trifft ja so viele Sachen, an die habe ich gar nicht mehr gedacht. Wusstet ihr zum Beispiel, dass er in Cabin in the Woods schon ab der Eröffnungsszene mit seinem
Geil.
Wusste ich gar nicht mehr, dass das Richard Jenkins war, aber großartig.
Der ist sowieso zu lange her, den wollte ich eh nochmal nachgucken.
Der macht richtig
Spaß. Den habe ich sogar schon mehrmals gesehen.
Ja,
immer wieder.
Ja, und du hast ja auch so ein Faible für Sachen, die im Wald spielen. Vielleicht sollten wir mal so eine Top 10 Filme, die im Wald spielen, machen.
Selbstverständlich. Also nicht, dass es die bei Steven Spielberg nicht schon gäbe, diese Folge, aber
ja,
macht nicht. Da müsst ihr ganz weit zurück. Braucht ihr nicht, wir machen das neu für euch. Also alles gut. Ja. Aber auch hier Burn After Reading, oh, herrlich.
Ja, das ist klar.
Und gutes komödiantisches Talent.
Pass auf, aber schön. Wenn wir jetzt schon hier Schauspieler durchgehen, ja?
Ja.
Was haben ich muss mich überlegen. Margot Qualley, Austin Butler. Sydney Sweeney, oh, kriege ich alle zusammen, Maya Hawke, na und
Mikey Madison
gemeinsam, Mo.
Keine Ahnung.
Haben alle in der Manson-Familie bei Once Upon a Time in Hollywood mitgespielt, als absolute Nobodies reingecastet in den Film.
Stimmt.
Und
sie war da auch,
Jetzt ist mit Mikey Madison, Mikey Madison ist die am Ende im Pool von Leonardo DiCaprio verbrannt wird, Alter. Spoiler für uns, sorry. Und jetzt ist quasi mit Mikey Madison die letzte aus diesem Quintett auch zu einer mindestens Award-Appeal-Status, ihr wisst schon, was ich sagen will, herangereift. Ich wollte einfach diese kleine Brücke bauen, weil ich es einfach unglaublich finde, wie dieses Casting die nächsten Jahre aus Hollywood hervorgesagt hat.
Ja. Und sie spielt die Hauptrolle in Anora. Die dreckige, rohe Version von Pretty Woman. Wer weiß es, manchmal wird es so beworben und Dirty hat natürlich Woman auch einige quasi Parallelen dazu. Ja. Anora ist die Titelfigur, gespielt von ihr. Sie nennt sich allerdings lieber Annie, hat russische Wurzeln, kann auch russisch sprechen, weswegen sie in dem Stripclub, in dem sie als Prostituierte arbeitet, auch immer gerne mal genommen wird, wenn es irgendwelche Solventenkunden gibt, die irgendwelche russischen Oligarchen sind oder ähnliches und die das mögen, wenn sie russisch mit ihnen redet. Und wir lernen sie am Anfang des Films eben dort kennen, in diesem Club, wo sie dann eben ihrem Handwerk nachgeht. Und dann einmal einen ganz jungen Sprössling eines eben so stinkend reichen russischen Oligarchen in Amerika eben trifft, der sie dann dort bucht und dann auch eben außerhalb dieses Trips-Clubs immer mal bucht, mit ihm Zeit zu verbringen und das Ganze dann eben sich so ausweitet, dass er sie dann auch mal für eine ganze Woche bucht. Und das Geld nimmt sie natürlich liebend gern mit, genießt auch den Luxus, der ihr dabei geboten wird. Und man hat auch wirklich das Gefühl, sie mag ihn auch sehr, sehr gerne. Da findet eine Chemie statt und es ist natürlich für sie auch so ein bisschen der Punkt, wo sie vielleicht die Hoffnung fast aus ihrem Leben, was natürlich alles andere als glamourös ist, so ein bisschen ausbrechen zu können. Und das verfolgen wir im Film Anora.
Ja, und Anora ist ja so ein Hype-Film, der durch sämtliche Preissendungen gepeitscht wurde, wie die Sau durchs Dorf. Unabhängig davon, dass alle Mikey Madison jetzt lieben, heißt es halt wieder, Sean Baker hat es mal wieder gemacht, einen der besten Filme abgeliefert. Es gibt jede Menge, also auch bei dem noch Oscars soll das ja stattfinden jetzt. Anora ist da mehrfach nominiert. Ist das jetzt der Hype gerechtfertigt in deinen Augen, in euren Augen, oder ist das mehr Luft? Also ich meine, von der Geschichte her, ne, Anora hast du erzählt, passt alles so. Ich muss sagen, diesen Vergleich zu irgendwas mit Pretty Woman, ich weiß nicht, warum die Leute immer nur einen Vergleich brauchen. Das ist, du hast doch schon mal eine Birne gegessen, ist fast wie ein Apfel, ist nur anders. So ist das. Also,
ist so Pretty Woman.
Es gibt ja schon so einen groben. Es gibt schon Motive, die gleich sind in beiden.
Aber Filmen, Pretty Woman mit dem Pacing und mit der Hektik von Uncut Gems, würde ich sagen. Also, weil ich finde gerade die
aber das schon eher, nicht so anstrengend. Und das muss ich sagen, deswegen mochte ich den Film wirklich gerne, weil ich die Art, wie Sean Baker seine Filme macht, geil finde. Und ich mochte auch schon extrem Red Rocket. Und ich finde, auch wenn der Film durchaus ernste Themen anspricht und ernste Situationen uns zeigt, macht er das mit einer Leichtigkeit, die wirklich im Anbetracht des Themas echt besonders ist. Und das macht es so unglaublich unterhaltsam, finde ich.
Ich bin mir nicht sicher, weil, um auf deine Frage einzugehen, Mo, ob der das verdient hat. Ich denke, ich würde sagen, ja, ich bin da bei Berg. Ich weiß nur nicht, ob er es aus den richtigen Gründen verdient hat. Weil der Film ist schon wie so ein Rausch. Ich finde auch gerade die erste, weiß ich nicht, Stunde, 45 Minuten, bis es eben zu einem, ja, also einem Moment kommt, wo sich die Tonalität etwas ändert. Ist das schon das Pacing? Es geht bad auf Party, zack, bumsen, zack, dahin, zack, Drogen, zack. Also es wird, die Szenen, die können gar nicht, also Sean Baker hat das so geil geschnitten auch, die können gar nicht, normalerweise hast du ja so einen Szenenaufbau, Einführung und am Ende der Szene sind die Figuren anders, das gibt's hier gar nicht. Es ist wie so eine Collage einfach, nur so ein bisschen wie in Requiem for a Dream am Anfang. Also, dass die Figuren einfach nur durchs Szenarien geschubst werden und du guckst wie durch so ein Kaleidoskop, durch ganz, nur auf immer so ganz kleine Ausschnitte aus dem, was die da so gerade machen in der Woche. Und ich fand das wahnsinnig unterhaltsam. Ich habe mich aber auch gefragt, was ist jetzt eigentlich die Story von diesem Film? Und das habe ich mich ziemlich lange gefragt. Und dann passiert ja etwas, so, ne, ihr Ehegatte, ne, die heiraten ja dann in Vegas natürlich. Haut ab und sie, seine Aufpasser werden halt nach Hause geschickt und halten sie dann fest. So, und da habe ich, denke ich mal, viele werden dann einfach ein Bild gehabt haben, wie dieser Film weitergeht. Und gerade da auch durch dieses Framing von gewissen Figuren in dieser Szenerie, wurde ich da ein bisschen hinters Licht geführt und das fand ich sehr originell, weil der Film meine Erwartungen ab diesem Moment komplett untergraben hat, wo der hingeht. Ich dachte, er wird viel drastischer. Und irgendwie behält sich Anora die ganze Zeit diese Positivität, die auch Annie selbst so ein bisschen ausstrahlt. Diese Naivität vielleicht auch ein bisschen so auch, so, ah, es wird schon alles irgendwie gut mit meinem Traumprinzen und sowas. Und warum ich denke, dass der Film, dass da viel drinsteckt, was aber viele gar nicht so vielleicht sehen, die den Film gerade hypen, ist, dass der seine eigentliche Message erst komplett am Ende in einer ganz ruhigen, in einem ganz ruhigen Moment offenbart, wo es dann eben auch, ja, auch so ein bisschen wehtun darf. Und da fragt man schon so, boah, ist das jetzt die richtige, ist das gut jetzt die Figur so bewundernswert oder na, bewundernswert ist das falsche Wort, aber so positiv zu sehen, wie ich das eigentlich die ganze Zeit durch diesen Film vermittelt bekomme, oder sollte man nicht eher doch auch ein gewisses Mitgefühl für ihre Situation dann haben? Aber das wird alles in dem Film so cool dargestellt, so als Exzess, und ich glaube, das ist das, was viele, weiß ich nicht, ihr wisst hoffentlich, was ich meine, worauf ich hinaus will, oder?
Ja. Also der Film, der untergräbt sich manchmal durch seine lockere Art so ein bisschen in seiner Ernsthaftigkeit selber.
Und durch seine Coolness auch. Das passiert halt oft, ja. Mit dem Flugzeug, wo sie dann so anstoßen und ich denke mir so, das ist ein geiler Move, aber irgendwie ist es auch irgendwie herzzerbrechend, was da passiert, so, ne?
Das liegt aber ein bisschen an dem, was ich an dem Film wahnsinnig stark finde, und das ist Mikey Madison. Die spielt das so überzeugend, dass ich ihr das total abgekauft habe. Also ich hatte halt wirklich das, was sie ist.
Okay.
Also ich fand, das hat sie wahnsinnig gut gemacht. Diese positive Einstellung, dieses White Trash Stripper Prostituierten Girl, nicht unbedingt die hellste, aber so bauernschlau, viel emotionale Intelligenz, auch oft berechnend, versucht auch trotzdem irgendwie so ein bisschen mit dem Arsch an die Wand zu kommen. Das habe ich alles total ihr abgenommen. Also, und sie hat ja auch für den Film Russisch gelernt, konnte sie vorher nicht. Sie hat für den Film Pole Dancing und Strippen gelernt, konnte sie vorher nicht. Und die macht das alles so gut, dass ich, wenn ich ihr zugucke, einfach sehe oder glaube, dass die das einfach beruflich macht. So, also es sieht halt nicht aus, wie als würde ich einer Schauspielerin dabei zugucken, wie sie schauspielert, sondern ich fand es wahnsinnig authentisch, und das macht viel von diesem Reiz des Films aus. Und es, wenn was so gut authentisch ist, hat es halt auch oft den Anschein von Leichtigkeit, obwohl es auch da viel dahinter steckt.
Hm. Ja, ich bin super zwiegespalten bei dem Film. Also erstmal, der ist viel zu lang. Also der ist easy, 30 Minuten mindestens ist der zu lang. Das hat mich tierisch aufgeregt, weil dafür gibt die Geschichte nicht genug her. Michael Madison, unbestritten, die ist super. Die hatte ich von Anfang an gemocht, die Art, wie sie redet und wie sie ein bisschen schlotzig ist. Und man merkt auch wieder, dass Sean Baker wieder ein paar Leute in Nebenrollen hatte, die noch nicht so lange Schauspieler beziehungsweise gar nicht Schauspieler. Da kommen nämlich plötzlich tatsächlich realistische Dialoge. Allerdings verstehe ich den Hype trotzdem überhaupt nicht. Also in einem normalen Jahr wäre das ein okayer Film und ein guter Film und sicherlich aber, dass der die Palme d'Or gewinnt und jetzt für einen Oscar dasteht, das verstehe ich nicht. Ich habe ihr zu keiner Sekunde abgenommen, dass sie irgendwas für diesen Noob fühlen kann, weil die erste Stunde ist halt genauso, wie sie ist. Sie ist so überbordend und so, weil er in jeder vierten Szene ihr Geld gibt. Also es gibt keinen anderen Grund, dass sie zusammen sind, außer dass er jede Menge Geld rausgibt. Und es gibt auch keinen Grund, mit diesem Heini zusammen zu sein, weil es einfach ein verschissener, kleiner, weinerlicher Sohnemann ist und mehr nicht und auch die ganze Zeit, den ganzen Film über nichts anderes wird. Also warum sollte eine halbwegs intelligente Frau, wie Nora es ja ist, irgendwie für diesen Typen fallen, weil der Kohle hat. Sonst gar nichts. Der hat keine Eier in der Hose, der ist nicht selbstbestimmt und überhaupt nichts. Jetzt kann man sich noch lange darüber unterhalten, wie viel Sinn das gemacht hat, dass die Familie, die dann die Goons losschickt, um das alles wieder zu bereinigen, dass die sich dann plötzlich benehmen, also wären die in einem Coen-Film. Das ist wirklich so ein bisschen seltsam, weil das dann so ein Shift ist, wo man nicht so genau weiß, soll das so, was sollen das jetzt, sind das jetzt die dummen Russen, die es nicht besser wissen oder sowas? Und dann gibt's diesen einen, der ein bisschen schlauer ist, der ich glaube, der Fahrer ist das ja da, ne?
Igor, gespielt von Joris Borisov, habe ich gerade mal aufgemacht, weil den fand ich echt gut.
Ja, der wird auch durchweg gelobt, wollte ich ja gerade sagen und so. Aber im Grunde, ja, der wird durchweg gelobt, weil die anderen nur wirklich nichts zu Schauspielern haben, beziehungsweise zu blöd sind, durch eine Tür zuzugehen. Und sie die ganze Zeit rumkreischt und der Noob halt gar nichts macht. Also, weiß ich nicht. Und auch, also was ich mochte wirklich auch das Ende überhaupt nicht. Also das ist so wie, jetzt sind sie alle so, oh, und jetzt guck mal, jetzt ist sie wirklich in ihn verliebt, jetzt zeigt sie das, jetzt hat sie sich mal geöffnet und hat statt nur immer knattern, hat sie jetzt ihr Herz aufgemacht für diesen Waschlappen von Mann, oh, und alles geht kaputt. Und das soll jetzt was sein? Große Dramatik oder was? Nein. Wie gesagt, zu keiner Sekunde, sie hat 15.000, 20.000 Dollar gekriegt, das ist der Grund, warum sie mit ihm zusammen war. Sie hat ihn geheiratet, weil sie gesagt hat, ja, warum nicht, der hat ja Geld. Von allem anderen wusste sie ja nichts und seine dumme Idee zeugt halt einmal mehr davon, nur dass der komplett fehlgespult ist, dieser Junge. Warum wird der denn, dieser Nepo-Bengel, die ganze Zeit dargestellt, als wäre er mental nicht ganz auf der Kette? Als außer hier, Fuffis im Club, hat er nichts gemacht in diesem Film. Und das ist der Teil, den ich nicht verstehe. Also sie verstehe ich. Sie spielt geil, hat Spaß gemacht, fertig. Aber der Rest ist meh.
So, ja, das ist ja also so ein bisschen das, was man sich dann am Ende zusammen. Also wir sehen ja nur ihre Maske. Sie ist ja, die legt die ja nie ab. Und vielleicht wird dann eigentlich doch klar, warum sie das macht, was sie da macht, weil sie eigentlich gar nicht die taffe Hostess, was auch immer, Tanzstripperin ist, sein möchte. Egal. Das ist vielleicht etwas, genau das meine ich. Wird der Film deswegen geliebt, wegen seiner Coolness oder wegen dem Subtext dahinter. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Unterm Strich stehe ich irgendwo dazwischen. Ich bin eher auf Bergseite, weil mich hat er gut unterhalten. Ich fand ihn nicht zu lang. Aber ich finde auch nicht, dass es ein herausragendes Indie-Meisterwerk ist.
Es ist kein Meisterwerk, aber sie ist klasse und verdient auch Preise, wenn sie die kriegen sollte für den Film. Und der Film ist cool, der ist schnell geschnitten, der ist intensiv, der ist laut, der kommt polternd in den Raum und nimmt alles ein und das macht er gut und deswegen mochte ich den und er hat eine schöne Leichtigkeit und hat auch einfach schöne Szenen, ne? Wie du schon sagst, das Anstoßen im Flugzeug ist schön. Ich fand aber auch einfach geil, als die zu viert wirklich abgekotzt dort irgendwo bei einer Frittenbude saßen und dann alle lieblos an ihren Pommes rumgekaut haben. Das fand ich irgendwie einfach alles schön. Deswegen sehr unterhaltsam, kann man empfehlen, cooler Film.
Hm. Wer auch eine Auszeichnung verdient hätte, sage ich jetzt einfach mal direkt, um hier so quer in den Film reinzusliden,
Quer.
Ist Luca Guadagnino. Denn es ist bezeichnend, dass 2024 der Challengers gemacht hat und eben Queer. Zwei Filme, die von vielen Seiten eben auch diskutiert werden. Viele mögen die, viele hassen die, ne? Aber auf jeden Fall macht er immer polarisierendes Kino. Das ist ein Typ, du weißt nie, womit er dich erwischt. Und das ist auch der konsequente Diskussionspunkt bei Steven Spielberg, weil wenn mal ein Film kommt, den zum Beispiel Berg von Guadagnino mag, dann kannst du davon ausgehen, ich mag den nicht. Und wenn ich aus dem Kino komme, sag Bones and All, Hammerfilm, guck dir den an, sagt Berg so, naja, war jetzt nicht so meins. So. Und jetzt finden wir, und Challengers genau das gleiche. Berg, Film des Jahres, bei mir, oh nee, ey, Gurke. Und jetzt finden wir uns wieder bei Queer und er macht's uns nicht leichter. Aber festhalten nee. Sollte man, der Typ kann inszenieren, der Typ kann geiles Kino, überraschendes Kino, hochwertiges Kino, was, das macht immer was mit dir. Und es ist eine Frechheit, dass weder, ob das eine Zendaya ist, ob das, die, weiß ich nicht, die Musik von Trent Reznor oder sonst wie war, ob das seine Kameramänner sind, die einfach einen hervorragenden Job in beiden Filmen gemacht haben, oder auch ein Daniel Craig, den ich hervorragend in Queer fand, dass der, dass nichts von diesen, dass zwei Filmen, die, wie kann man so geisteskrank geile Filme in einem Jahr machen und nichts davon stattfindet, das zeigt eigentlich, dass den, die Oscar-Jury nicht so richtig mag, oder?
Ja. Queer ja auch gerade das aktuelle Flaggschiff von Mubi, der Film, der vereinzelt in Kinos läufst und kriegst ihn sonst kaum und wenn dann für viel Geld, kriegst du halt jetzt bei Mubi im Abo. Und ist wirklich ein Film, der auf jeden Fall Daniel Craig die Möglichkeit gibt, echt viel Bandbreite zu zeigen und vor allen Dingen auch mit dieser Haltung, die das Mainstream-Publikum ihm gegenüber hat, zu brechen. Denn wir kennen ihn natürlich von Jahrzehnten, über ein Jahrzehnt lang als James Bond, die maskulinste Mainstream-Kino-Action-Figur, die wir kennen. Und hier ist er halt einfach das genaue Gegenteil davon. Er ist ein unglaublich fragiler, instabiler, zerbrechlicher, homosexueller, queerer Charakter, der versucht, durchs Leben zu stolpern.
Ja, es geht um, ich sag einfach noch ganz kurz was zur Handlung, damit wir da ein bisschen tiefer reingehen können. Es geht um William Lee, oder auch Lee genannt, von Danny Craig eben gespielt. Zu Beginn der 50er Jahre ist der, nachdem er nach einer Drogenfahndung aus der USA fliehen musste, ist der in Mexico City geflüchtet, um dort einfach das Leben zu genießen. Und eben auch seiner Drogensucht nachgehen können, weiter nachgehen zu können, und eben auch seinen queeren Tendenzen nachgehen zu können und einfach das Leben leben zu können, was er möchte. Er hat viel Geld mitgenommen von seiner Familie, ist absolut unabhängig, kann jeden Tag in den Tag hineinleben, in die Nacht hineinleben und die Queer-Szene, die in Mexico City in den 50ern eben gerade am explodieren ist, eben für sich infiltrieren, die Cantinas der Stadt unsicher machen und lebt dort eigentlich wie die Made im Speck. So in seinen stylischen weißen Leinenanzügen gekleidet, ist er im Prinzip die ganze Zeit so auf der Pirsch. Und eines Abends, ist es halt so, dass er die Bekanntschaft mit so einem, ich glaube, Ex-Marine war das, namens Eugene macht, ein junger Mann sozusagen, in den er sich Hals über Kopf verliebt. Dann landen die in der Kiste und das Problem ist aber, er weiß nicht so richtig, ob Eugene überhaupt schwul ist und sich für Lee auch richtig interessiert. Also er hält ihn so ein bisschen auf Distanz und das wiederum fordert Lee ja so ein bisschen dann heraus. Und dann fallen die in so eine komplizierte Beziehung und jetzt könnte man denken, das ist so ein bisschen wie bei Call Me By Your Name, einfach so ein Film über einen Sommer, wo sich zwei schwule Menschen zueinander hingezogen fühlen, aber sich um ihre Gedanken und Gefühle nicht ganz sicher sind. Aber nee, für mich, das ist eher Queer and Loving in Las Vegas oder wo auch immer es dann später hingeht. Mich hat das komplett überrascht, was ich hier eigentlich für einen Film zu sehen bekomme.
Also ich muss auch sagen, so gespalten ich auch diesem Werk von Guadagnino wieder gegenüberstehe und wir beide kommen, glaube ich, nicht mehr zusammen, ist es so, dass ich hier wirklich mich, und jetzt müssen wir es nochmal bedienen, die alte Trope vom David Lynch-Moment. Die letzten 20 Minuten sind mehr David Lynch, als ich in Inland Empire gekriegt habe.
Ja, aber volle Kanne.
und hat dann auch wieder so viel in sich, was Sinn macht. Ich habe tatsächlich die Bücher gelesen, also sowohl Junkie als auch Queer als auch Naked Lunch. Das ist ja so die heilige Dreifaltigkeit der Weirdness. Und Queer war mal angedacht als zweiter Teil von Junkie, wo die Geschichte quasi schon aufgebaut wird. Also wir lernen auch einen Lee kennen, nicht den, aber einen Lee, was alles im Grunde nur Variationen von Boros selber sind. Boros selber ist der Erzähler, dem du nicht trauen kannst, weil er säuft, Drogen nimmt, rumbumst und immer sagt, ich war nie queer und ich möchte mich auch dieser Vereinigung gar nicht zugehörig finden. Und so ist es ja, das wird ja hier im Film auch aufgenommen. Das wird ja schlauerweise dann von Eugene irgendwann mal gesagt, ich bin nicht gay, ich bin dismembered, ich bin auseinandergebaut, ich bin jemand anders. Und dann kommen halt diese, wie bei Boros üblich, diese Drogenexzess-Szene, was du ja meintest mit Queer and Loathing, das ist echt ein guter Vergleich, weil so ist das ja auch. Die beiden sehen sich dann vermorfen zu eins, kotzen sich gegenseitig die Herzen aus und so. Und am Ende weißt du als Zuschauer gar nicht, was habe ich denn da jetzt gerade miterlebt, bis es dann in die letzten 20 Minuten reinblendet, die dann wieder ziemlich viel Wahrheit ausplautzen. Also das, was am Ende von dem Film passiert, ist etwas, das man William S. Burroughs tatsächlich lange vorgeworfen hat, dieser Wilhelm Tell-Nummer, nur eben damals mit seiner Frau. Ich weiß trotzdem nicht, also ich finde, dass Daniel Craig, ich kann den nicht mehr so richtig ansehen. Wisst ihr, was ich meine? Der ist so, das ist nicht, weil der älter wird oder irgendwie sowas, sondern weil der, und das soll er ja sein, und das ist auch richtig so, weil Boros wahrscheinlich auch so war, der ist die ganze Zeit so unappetitlich. Und es gibt keinen Grund, dem hinterher zu laufen. Es gibt keinen Grund, mit dem aufs Zimmer zu gehen. Und wenn die beiden Sex haben, und ja, das geht ja auch in der Presse so rum, die knattern da richtig. Und er hat auch mal einen Piepmatz im Mund genommen. Und also spielt alles keine Rolle, weil das ist eher so, was du dann siehst, wie das aufgefangen ist. Und das macht Guadagnino, muss man sagen, schon wirklich gut. Ich sehe hier die ganze Zeit einen, der Sex hat, und einen, der darauf wartet, dass das aufhört. Ja. Bis zu einer Szene, wo das dann
abstoßend, ne?
Ja, bis zu einer Szene, wo es dann so ein bisschen anders dann wieder aussieht, aber nach hinten raus oder sowas, ist das halt so das, was so Overshadow da oben drauf ist. Es ist auf jeden Fall, das ist kein einfacher Wegglotzfilm. Das ist ein Film, da kann man schon sagen, die Schauspieler geben hier alles. Daniel Craig, wie gesagt, finde ich schwierig, weil ich habe gestern Abend zufällig Layer Cake gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, von Matthew Vaughn. Ja, ja. Einer seiner ersten Filme mit einem sehr, sehr blutjungen Daniel Craig. Und in jeder dritten Szene siehst du James Bond. Und wie heißt der Vogel aus Knives Out? Also du siehst seine Gestik.
Benoit Blanc.
Der hat halt 5 oder 6 Dinge, die er tut. Und die variiert er. Und die findest du immer wieder. Und das kann man jetzt diesem Film hier nicht vorwerfen. Die sind hier nicht drin. Also er sieht ja kein einziges Mal aus wie James Bond. Er sieht ja auch kein einziges Mal aus als jemand, der mehr weiß. Sondern er sieht halt eigentlich aus wie jemand, der 14 Stunden vom Bus überfahren wurde. Während der auf Heroin war, hat es halt eben nicht gemerkt. Und das ist, ich glaube, wenn man so gar nichts von Boros weiß, weiß ich nicht, ob einem der Film dann Raum genug gibt, um das alles zu verstehen, weil du lernst ja, du erfährst ja nichts über William, gar nichts. Also der ist einfach da und dann siehst du, was er macht. Aber du weißt halt nicht, warum ist er da, wie ist er da hingekommen und sowas. Weiß ich jetzt nicht so genau, was das mit jemandem macht, der da gar nichts so kennt. Aber
ich finde spannend, dass du ja, wie gesagt, du hast dich ja schon deutlich mehr damit auseinandergesetzt. Du kennst, wie gesagt, Bücher und so. Trotzdem sind wir beide in unserer Wahrnehmung unglaublich nah aufeinander. Mhm. Also mir ging das halt auch so, du kannst diesen Film, ich glaube, nur dann so richtig gut finden, wenn du dich da wirklich drinne fallen lassen kannst, wie die Figuren selber auch. Mhm. Das war ein ganz großes Problem für mich. Deswegen fand ich den Film auch durchgehend sehr, sehr sperrig. Mhm. Weil du, und da kommen wir auch wieder zu Fear and Loathing in Las Vegas, das ist ein Film, der hat keinen Anfang, der hat kein Ende, der hat keine Handlung, sondern du guckst völlig verlorenen, kaputten Leuten dabei zu, wie sie verloren und kaputt sind. Das ist halt echt schwierig, weil auch immer wieder diese Aufmerksamkeit der Figuren selber sich
immer wieder dreht, immer wieder woanders hingeht. Es ist alles ganz schnelllebig und die wissen natürlich selber nicht, was sie wollen. Und genau da in diesem Strudel bist du gefangen. Weil immer, wenn du denkst, jetzt geht der Film in eine bestimmte Richtung, spielt das gar keine Rolle mehr. 5 Minuten später. Und dass diese Unsicherheit gibt dir als Zuschauer auch überhaupt keinen Halt bei nichts.
Ja.
Und das macht es so schwierig.
Das macht es auf jeden Fall schwierig. Ich, wie gesagt, ich verstehe, woher das kommt, weil Burroughs in all seinen Büchern der Erzähler ist, dem du, wie ich das vorhin schon sagte, einfach nichts glauben darfst. Du darfst ihm auch nicht trauen und so. Weil der halt sich selber auch nichts geglaubt hat, nichts getraut hat und ständig irgendwie in mehreren Welten gleichzeitig war, weil der ständig gesoffen und alles an Drogen wirklich probiert hat. Das ist jetzt nichts, was die sich ausgedacht haben für den Film. Das war schon, das ist ja die Blaupause von ihm. Und ich glaube tatsächlich so, ich habe den relativ frisch gesehen und ich glaube, das ist so einer, der wird sacken eine ganze Weile. Und dann könnte das tatsächlich mit Abstand einer der Guadagnini-Filme sein, die ich sicherlich nochmal gucken werde, weil es gibt also einige, die mich einfach nicht weiter interessieren. Es gibt schon so Stellen, wo ich sage, oh, jetzt dauert's aber wirklich zu lang und dafür ist es nicht spannend genug. Die Dialoge geben nichts her und der Süßling sieht süß aus und der alterne Typ ist ein alterner Typ und dann trinken sie wieder was und dann rauchen sie wieder was und so und dann diese Kapitelunterteilung. Das ist alles so ein bisschen schwierig, ist alles jetzt nicht so ganz brandneu, aber es gibt halt so ein, zwei Momente, die machen es dann wert. Und wie gesagt, die letzten 20 Minuten sind halt einfach so schön durchgeballert und weird, wie ich es mir besser hätte nicht wünschen können.
Ich finde sogar, dass die letzten 20 Minuten den Film nochmal komplett auf den Podest heben, wo ich ihn gar nicht vermutet hätte. Weil ich hab dann irgendwann mit mir abgeschlossen, dass das jetzt so ein schwelgerischer, artifizieller Hangout-Movie ist. Und dann kam plötzlich der Dschungel ins Spiel. Ich dachte so, oh nee, das hatte ich jetzt bei Madame Web letztens schon. Das kann nichts Gutes bedeuten. Aber wie du schon sagst, was er am Ende, der hat zwar kein Ende, der Film, aber er zeigt ein mögliches Ende. Und das, dass mich der Film dann durch so surreale Sequenzen, ne, wo er dann in das Haus reinschaut, das ist wirklich sehr David Lynch gewesen. Da habe ich dann auch gesagt, ach Gott, ich habe den Film gar nicht so gelesen. Mir war das auch mit Burroughs gar nicht bewusst. Ich habe das nach dem Film dann erst recherchiert und da war mir halt so einiges klar. Und ich glaube, das ist ein Film, wenn ich den nochmal schaue, dann achte ich natürlich auch auf die Farben der Wände. Dann achte ich auch auf die Kadrierung der Bilder mehr. Und dann achte ich auch vielleicht ein bisschen mehr damit, was will er mir denn dauernd mit Nirvana und Joy Division da sagen, außer dass Everyone is Gay gesungen wird. Dass da viel, da ist auch ganz viel Kindheit von Guadagnino mit drin, wohl auch. Und ich meine, bei Naked Lunch, ich habe den Film gesehen, da gibt's eine fleischfressende Schreibmaschine irgendwann. Da wusste ich aber, dass ich die ganze Zeit diesen unzuverlässigen Erzähler hinterfragen sollte. Hier wusste ich es erst am Schluss. Mhm. Und ich glaube, diese Ebene macht den Film so sperrig, weil er die einfach zu spät auftut. Aber hat von mir trotzdem einen Moment der Rührseligkeit und so auch Sehnsucht am Ende ausgelöst, die ich dem, also Danny Craigs Charakter dann gar nicht so zugetraut hätte, beziehungsweise auch endlich mal eine Angst, die man auch wirklich dann durchscheinen sieht. Von daher hat der mich bewegt. Ich finde ihn richtig gut. Und das ist allerdings auch so, wir werden den alle irgendwann mal rewatchen. Vielleicht finde ich den dann auch nicht mehr gut oder ich sehe dann plötzlich ganz viel in dem. Auf jeden Fall, und da schließe ich den Kreis jetzt, es ist auf jeden Fall ein Film, der einen nicht kalt lässt. Und das finde ich immer gut.
Richtig. Ja. Hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte ich es genauso ausgedrückt. Der ist besonders und er ist ein absolutes Manifest dafür, dass Luca Guadagnino ein großes Talent ist. Das merkt man. Der weiß ganz genau, was er inszenieren will und macht das schräg, aber absolut treffsicher. Und das finde ich ganz cool. Und was ich eben ganz geil fand, visuell, vor allen Dingen in den ersten beiden Dritteln des Films, habe ich die ganze Zeit zugeguckt und dachte mir, oh, das sieht so schön aus. Und diese surrealen Sets, die auch tatsächlich manchmal gar nicht wie real aussehen, sondern wie Sets selber. Und abgesehen mal davon gab es ja auch viele Miniatursets, die extra gebaut wurden, die dann abgefilmt worden sind. Das ist auch ein
auch schöner, das startende Flugzeug Kniff. War ja eine Miniatur, wo ich dachte, ja. Was ist das für schlechtes genau. CGI und geil.
Das ist wunderschön. Also das mochte ich sehr, sehr gerne und dachte die ganze Zeit, boah Leute, das sieht irgendwie alles aus, als wäre es von Edward Hopper gemalt. Und siehe da, es war ein
eine der größten visuellen Inspirationsquellen, die Gemälde von Edward Hopper, die ich sehr, sehr schön finde, mag ich sehr gerne. Und das stand hier Pate für die Visualität des Films und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hat,
also Lynch auch öfter gemacht, auch. Da schließt sich auch wieder so ein Kreis. Er hat, es gibt so zwei, drei Szenen von in David Lynch-Filmen, wo er Edward Hopper-Gemälde nachgestellt hat. Immer nur so für einen Split Second irgendwas ganz Kurzes, aber das war ihm halt auch wichtig. Und ich will nur mal abschließend sagen, ich habe relativ früh angefangen, selber zu schreiben. Und da gab es halt zwei Namen, wo mir gesagt wurden, wenn du das liest, dann ist das, wenn man das jetzt mal auf die heutige Zeit ummünzt, das A24 der Bücher, das sind die Werke von Burroughs und von Bukowski, die beiden großen Bs. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt oder sowas, kann ich euch das nur ans Herz legen. Ich bin noch ein größerer Bukowski-Fan als Burroughs, weil Bukowski neben den Novellen halt eben auch noch Gedichte geschrieben hat, die in einer Schnoddrigkeit und in einer Dreckigkeit, die es so noch nicht gab. Und es ist eine Freude, das zu machen. Und wenn ihr, könnt ihr mal ein bisschen suchen. Es gibt einen Band, der heißt Gedichte, die einer schrieb, bevor er im 8. Stockwerk aus dem Fenster sprang. Und das ist eingelesen von einem ebenso jungen und ebenso schnoddrigen Götz-George. Das ist einfach, ich kann euch das nur ans Herz legen. Und auch die Burroughs-Sachen, es ist überschaubar, was er geschrieben hat, aber wenn ihr zum Beispiel Queer jetzt nochmal nachlesen wollt oder Junkie, weil es die Vorgeschichte ist so ein bisschen, die findet ihr überall, die sind für einen ganz schmalen Taler überall zu finden und das sind echt spannende Bücher.
Cool. Also auch wieder mal so ein Film, der irgendwie effektiv besser wird, wenn man drüber redet. Ne? Voll faszinierend.
Ja. Gut.
Apropos drüber reden.
Ja, wir lösen das Versprechen ein.
Mo hat was bestellt bei uns, ne?
Ja.
Ich habe gesagt, guck mal was. Und dann haben sie es gemacht. Ist auch nicht so oft, dass das klappt.
Ja, aber wir haben es gemacht. Und wie gesagt, spätestens nachdem dann Sandro schrieb, oh, ist das ein geiler Film. Und was für eine Schande, dass der nirgendwo bei irgendwelchen Preisverleihungen mitgenannt wird, obwohl er es auf mehreren eben verdient hätte. Es geht um The Order. Ganz still und heimlich auf Amazon Prime im Paket erschienen, vor kurzer Zeit erst und jetzt von uns dreien geschaut und Sandro hat es wirklich, besser kann man es eigentlich nicht auf den Punkt bringen, es ist im Prinzip das True Detective, was wir von Staffel 4 eigentlich wollten.
Ja, stimmt, das hast du geschrieben, das fand ich auch sehr, sehr, sehr passend, ja.
Ja. Und ich würde es ein bisschen erweitern, es hat wahnsinnig True Detective Vibes, es hat aber auch wirklich viel von Fargo, von der Serie. Und das
traumhaft. Eine bedrohliche Ruhe, die der ganze Zeit wabert, finde ich. Und es gibt diese typischen Bilder, Kameraeinstellungen, die wir so mögen, wenn ein an sich total langweiliges Räumchen, so ein Büro, wo du siehst, oh, das hat alles schon irgendwie, das liegt ja alles schon seit 10 Jahren und es sieht so traurig aus und wenn dann der eine Hauptcharakter gespielt von Jude Law quasi nur über Sprachnachrichten, also sprich wie heißen die Dinger, Anrufbeantworter mit seiner Frau redet oder Ex-Frau oder man weiß es nicht, also du spürst richtig, der ist an einem Ort, wo er nicht sein will und das ist alles total ziellos, was er da machen muss und dann kommt der Film so in Fahrt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Jude Law, Nicholas Holt, in Teilen auch Ty Sheridan, der kann ja auch ein bisschen was, aber Nicholas Holt und Jude Law hier, die beiden Hauptcharaktere, dass das einfach so klammheimlich veröffentlicht wird und kein Mensch da groß drüber redet, ist echt tragisch, weil der ist spannend, der hat eine tolle Vorlage, man will sich damit auch weiter auseinandersetzen. Ich habe das jetzt auch das Buch dazu gekauft, auf dem das Ganze basiert. Und wir haben hier halt im Grunde, wenn ich das kurz erzählen darf, eine Geschichte, die spielt Anfang der 80er Jahre. Es gibt so eine Reihe zunehmend brutaler Banküberfälle und ich will da gar nicht so tief reingehen, aber es stellt sich halt raus, eben, dass ein FBI-Agent anfängt, die richtigen Fragen zu stellen. Sachen werden unter den Teppich gekehrt, so kennt er das. Und das spielt auch alles immer auf dem Hinterland. Und er kommt halt dahinter, dass das die Splittergruppe einer Nazi-Gruppe ist. Also der Splitterteil, der noch schlimmer ist als die eigentliche Gruppe, der will an die Macht. Die nennen sich irgendwie The Silent Brotherhood. Und wollen dann und finanzieren sich durch diese Banküberfälle. Und er ist quasi so der Lonesome Ranger, der das als einziger weiß, der die Leute auch kennenlernt. Das ist auch eine geile Szene, dass die sich da einfach quasi dann über den Weg treffen, nicht so richtig wissen, wer sie sind und dann aber dahinter kommen, wer sie sind. Und wir sehen halt so quasi die Geschichte, wie diese Splittergruppe versucht, sich aufzubauen, groß zu werden, weil sie halt richtig große Pläne hat, auch mit schlimmen Parallelen, die dann später tatsächlich noch stattgefunden haben, sprich es gab ja jede Menge Bombenangriffe und gewalttätige Übergriffe von Rechten in den Ende der 80er und bis in die 90er hinein und auch heute ja immer noch, wissen wir ja. Und das war eine der Gruppen, die man dann am Anfang da eben komplett unterschätzt hat. Und das ist ja einfach gespielt in einem Look von den 80er Jahren, den man so nicht haben will. Der sieht nämlich aus wie die langweiligen und braunen 70er Jahre, weil es eben nicht die bunten 80er sind, die wir sonst immer so präsentiert kriegen. Die schönen Kleinstädte da, wo auch alle poppig mit einem Walkman rumlaufen und bunte Klamotten anhaben, die gibt's hier nicht. Die haben alle braune Hosen an und weiße Hemden und auch das Essen sieht alles braun aus. Das ist alles braun in diesem Staat. Das ist spät in Washington. Und ja, also deswegen habe ich euch geschickt. Ich fand einfach, das, also mich hat der wirklich weggehauen. Ich mochte den richtig, richtig gern.
Ja. Und auch sehr beeindruckend, ne, du hast sie gerade genannt, Nicholas Hoult und Jude Law, schauspielerisch und auch von den Personen in dieser Geschichte her, das absolute Highlight und auch gerade Dualität zwischen diesen beiden Männern wird halt sehr oft ausgespielt. Es gibt ganz viele Szenen, wo sie aufeinandertreffen und nur Blicke teilweise austauschen. Das ist echt, sind so Dreh- und Angelpunkte, die uns sehr, sehr viel über die Machtverhältnisse auch sagen. Das ist echt gut. Und fand es auch sehr, sehr gut, dass Nicholas Hoult hier als eben spiritueller Führer dieser militanten Splittergruppe eingeführt wird und das auch total glaubhaft ist. Also ja. Er hat zu jedem Zeitpunkt die Zügel in der Hand und die Leute fressen ihm aus der Hand. Er kann wahnsinnig gut reden und die Leute genau dort populistisch greifen, wo sie angestachelt werden und sie für seine Zwecke manipulieren und auch teilweise über die Klinge springen lassen, ohne dass sie es merken. Das ist wirklich gut gemacht und das Ganze kaufe ich ihm ab und habe Angst vor ihm, trotz dessen, dass er die gleiche Frisur hat wie seine Figur aus About a Boy. Das ist wirklich stark. Das muss man sagen.
Ja. Er reiht sich ein in die lange Liste an Killern mit schlimmen Frisuren, angeführt natürlich immer noch von Javier Bardem, aber Gollum mit fünf Frisuren hat es ja auch schon reingebracht.
Ja, so schlimm fand ich das jetzt nicht.
Da kann ich ja nicht mitreden. Aber
die schneiden sich alle gegenseitig die Haare, da kann man nicht viel erwarten.
Aber hier gehe ich mit. Wahnsinnsausstrahlung ist auch so eine Art von Performance, die Nicholas Hoult lange nicht mehr gebracht hat. Nicht, weil er es nicht kann, das wissen wir alle, dass das ein großartiger Schauspieler ist, sondern er wird meist immer noch getypecastet, was ich schade finde, und hier halt komplett gegen seinen Type. Beziehungsweise setzt er seinen Type halt clever hier ein. Und das ist, ich weiß auch nicht, ob es an der realen Figur irgendwie einfach begründet liegt. Ist mir auch am Ende des Tages egal, weil am Ende funktioniert der Film genau durch diese Dualität. Der wird ja auch manchmal so ein bisschen mit Heat verglichen, der Film. Und ich finde, der hat auch diese Vibes, gerade weil die Figuren sich nicht wirklich über den Weg laufen und die Handlung trotzdem funktioniert, sondern weil die alle, weil Jude Law und Nicholas Hoult jeweils in ihrer Welt der Held sind und nur die Moralität der Seite, auf der sie gerade stehen, eigentlich denen so eine Richtung vorgibt. Und auch finde ich, dass dieser, was ich überhaupt nicht erwartet habe von dem Film, ich dachte, das ist halt so ein cooles Indie-Drama, so ein bisschen 80er Jahre, so ein bisschen so US-amerikanische Geschichte und was auch immer, was ich mir erwartet habe, aber es ist ja ein fucking Actionfilm. Also die Überfälle und wie die Brachialität, hier gibt's Anschläge auf Geldtransporter, wahnsinnig krass inszeniert auch, wie was das für eine Dynamik entwickelt. Dann kommen schon die Cops, die legen dann, wie auch immer das heißt, auf die Straße, wo die Reifen kaputt gehen, da komme ich gerade nicht drauf. Und das funktioniert alles in so einer Art, in so einem Adrenalinschub, wie sich das wahrscheinlich auch wirklich anfühlen muss. Weil wenn du in so einer Szenerie bist, das geht alles unglaublich schnell, passiert so viel. Alle Leute ticken aus und versuchen trotzdem irgendwie kalkuliert zu sein. Wahnsinn. Also da kommt so richtig, was ich damit sagen will, dieser Stress überträgt sich so gut durch die Action und die ist auch noch so gut inszeniert. Und das war auch der Punkt, wo ich sagte, das ist der Film, wo ich meinte, das ist wert, das im Kino zu sehen. Der hätte so geknallt auf der Leinwand. Und Justin Kürzel ist jetzt nur nicht der herausragendste oder subtilste Filmemacher. Ey, aber der hat mit seinem Macbeth damals schon, ich glaube, vor 10 Jahren kam der irgendwann raus mit Michael Fassbender. Das waren Bilder, die werde ich nie vergessen. Das war einfach, der Typ hat einfach ein geiles Auge. Und ich finde, auch hier zeigt er wieder, dass der Mensch einfach geil inszenieren kann. Und wenn der wahrscheinlich eine gute Vorlage bekommt, kann der dir hier so ein Actionbrett hinzimmern. Jude Law fand ich fantastisch. Also das ist auch so ein Typ, der wird im Alter irgendwie immer besser. Also, weiß ich nicht. Der hat ein Charisma und trotzdem so eine Zerbrechlichkeit und trotzdem, der hat halt so komplett aufgegeben schon. Und das war auch der Moment, wo ich dachte, als er dann mit Ty Sheridan zusammenkam und sich da so eine coole Dynamik auch zwischen denen entwickelt hat, dachte ich so an dem Punkt, ja, das ist wirklich ein bisschen True Detective, weil nämlich die Situation und die Umgebung vor allem auch auf das Psychische, auf die Figuren krass einwirkt. Also Jude Law ist am Ende des Films ein anderer als am Anfang des Films auf jeden Fall. Hätte noch ein bisschen mehr sein können vielleicht. Und das ist auch so das Einzige, was ich dem Film anlaste, der ist zu kurz. Oder sagen wir es mal so, ja. Da ist so viel drin. Da sind ja auch
noch so viel Raum, ne?
So viel Einzelschicksale. Dieser Mexikaner, der sich als Spanier ausgibt. Wo er dann kurzzeitig verhört wird und so, da denke ich mir, da ist schon so eine Story wieder drin, eine Figur, mit der man eigentlich mitfühlen könnte, aber der kommt mir zu kurz, der hat 3 Szenen. Und wenn du das jetzt als, weiß nicht, als 6-teilige, 8-teilige Miniserie verpackt hättest, dann hättest du, also so wie True Detective halt, eine Staffel, dann hättest du viel mehr Nuancen noch aus diesen ganzen Nebenfiguren, auch aus der Frau von Ty Sheridan, die sagt 2-3 Mal was und dann gibt's einen Blick von Jude Law, der mir wirklich die Schauer über den Rücken gejagt hat. Ihr wisst, welche Szene ich meine. Die war großartig, aber dann war halt auch nicht mehr genug Zeit. Dann mussten wir weiter zum nächsten Plotpoint. Und das ist, finde ich, der einzige Schwachpunkt.
Ja, ich fand zum Beispiel auch, was wahnsinnig viel hergegeben hat, was ich auch richtig geilen Moment fand, es gibt diesen Moment, wo Nicholas Hoult, der sich ja mit diesen Leuten, die er um sich geschaut hat, abgespalten hat von dieser, ich sag mal, christlichen Fundamentalistengruppe mit sehr, sehr vielen rechten Gedankengut, nennen wir es mal so, wo er mit diesen Führer dieser Gruppe nochmal aufeinander trifft. Die Szene fand ich fantastisch. Da steckt ja auch so viel drin, was da vorher passiert sein muss, dass die eben gesagt haben, die sind uns nicht radikal genug. So, das ist nochmal eine ganze Story gewesen und auch die ganze Hintergrundgeschichte von Jude Laws Charakter aus, der so viel schon erlebt hat im organisierten Verbrechen und jetzt eigentlich deswegen in die Provinz gegangen ist, um einfach mal ein bisschen kürzer zu treten, um dann aber gleich wieder auf die nächste Landmine zu stoßen. Also das ist, das gibt alles wahnsinnig viel her. Nehme ich auch gerne einzelne Teile davon in Serie als Vorgeschichte immer her damit.
Also gerade bei dieser Szene, das ist jetzt kein, das ist ja, er spielt ja in dieser Synagoge da, wo er dann aufsteht und sagt, ja, aber was macht ihr mehr als reden? Da spricht er, da greift der Richard Butler an. Das ist der Begründer der arischen Nation. Das ist kein kleiner Fummel. Das ist eine Gruppe, die immer noch aktiv ist, leider. Wie so vieles immer schief geht, ist auch hier im Nachgang vieles schief gegangen. Also fast alle, die innerhalb dieses, seiner engsten Bubble waren, diese 10-12 Leute, die er um sich gesprochen hat, sind tatsächlich im echten Leben alle nicht strafrechtlich verfolgt worden. Sie wurden zwar angeklagt wegen Volksverhetzung und anderer Delikte und keiner von denen ist je in den Knast gegangen. Das sind natürlich traurige Geschichten, von denen wir hoffen, dass sie sich nicht wiederholen. Aber wie das hier verpackt ist, ich bin da ganz bei euch. Also ich hätte auch eine 10-teilige Serie hier gesehen, gerne. Also von jedem Charakter noch mehr, wie bist du geworden, was du bist und wo wird's dich zwangsläufig hinführen, weil das muss man schon sagen, das Ende ist genauso radikal wie der Mann. Sein Ende ist genauso radikal wie der Mann. Ne? Ja, also schaut ihn euch an, der ist auf Prime, der kostet nichts. Der hätte mehr verdient. Wir hoffen mal, dass wir euch da den Mund wässrig gemacht haben, weil das ist ein Film, den muss man einfach gesehen haben, finde ich. Also hätten wir den früher gesehen, dann hätte der es wahrscheinlich sogar noch aufs Treppchen geschafft. Bei mir auf jeden Fall.
Tja, haben wir abgeliefert, würde ich sagen.
Spannend, actionreich, unterhaltsam, toll geschauspielert, geile Sets, geile Locations, Hammer Kameraarbeit, Optik, da ist vieles drin.
Ja.
Ja, und so was ich gelesen habe und da vielleicht auch mal noch hinterhergehe, die in der Geschichte, die beginnt ja in der Rahmenhandlung auch mit diesem Radiomoderator, der sich eben mit vielen rechten Gedankengut und Anrufern in seiner Radiosendern auseinandergesetzt hat, er selber jüdisch, der wurde ja in der Geschichte und auch im wahren Leben ja mit durch ein Attentat umgebracht durch diese Gruppierung. Und dazu gab es 1988 einen Film von Oliver Stone, Talk Radio nennt er sich, der soll wohl eine wahnsinnig gute Ergänzung zu diesem Film hier sein. Einziges Problem ist da schwer ranzukommen, weil nirgendwo auf keinem Streamer erhältlich und auch die DVD schwer zu bestellen und auch für relativ viel Geld. Deswegen, das habe ich mir mal auf die Agenda genommen, mir mal diesen Film vielleicht zu organisieren und dann eben ergänzend zu The Order durchaus mal zu schauen.
Also den kenne ich, kann ich sehr empfehlen. Wie alle Oliver Stone Filme, auch das keine leichte Kost für nebenbei. Aber im Zuge dieser Geschichte sicher macht das bestimmt Spaß. Gab auch noch mal eine Fernsehverfilmung. Ich glaube, die können wir uns klemmen. Und die hatte das Problem, dass der Hauptcharakter zu freundlich rüberkam. Das war eine der Kritiken, die es damals gab. Der ist so nett. Gefährlich nett, ne? Gut. Schöne Mischung abgeliefert. Yes. Dafür hat es sich doch gelohnt. Guck mal, für sowas komme ich zurück.
Geil. Dafür hat sich das Comeback auf jeden Fall gelohnt. Es war auch schön mal wieder, ja. Und wir müssen jetzt mal gucken, Berg, ne? Wir haben noch ein bisschen was von der Liste zu tilgen hier für das Oscar-Special. Aber
ja. Und Mubi wird uns ja auch noch ein bisschen was bieten. Da müssen wir unsere 3 Monate ja auch ausnutzen.
Aber Emilia Perez müssen wir schon, ich meine, da bin ich ganz heiß drauf, also den zu besprechen, das werden wir ja wohl noch hinkriegen, ne?
Unbedingt. Ja. Aber bis dahin verbleiben wir einfach mit freundlichen Grüßen und sagen tschüss, ciao.
Und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Ich gebe ja schon nach, Mo, ist ja gut.
Ja.
Gastrecht.
Ja. Tschüssen.
Bye-bye.
Gastrecht. Jetzt bin ich hier schon zum Gastarbeiter degradiert. Okay, so weit kommt
bist
das
erst
noch.
Zweimal im dieses Jahr da gewesen, ja? Frechheit.
Das Jahr ist auch noch jung.
Tja.
Vulva.
Vulva? Weiß nicht, was das jetzt hier soll, aber bitte.